Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen bei Behind the Story, Ausgabe Nummer 24. Wie immer geht es in dieser Ausgabe um eine ganz persönliche Heldenreise von meinem Gast. Wir schauen mal gemeinsam so ein bisschen drauf, wie hat er sich wo in seinem Leben für welchen Weg entschieden, welche Wege, welche Gabelung ist er gegangen und was hat er für Lehren draus gezogen. Und mein Ziel ist für dich, wie immer, wenn du draußen zuhörst, dass du vielleicht ein bisschen was lernst oder mal eine neue Perspektive bekommst. Wenn du eine Idee hast, was ich besser machen könnte, wenn du selbst mein Gast werden möchtest oder wenn du Kritik hast, dann melde dich gerne bei mir, natürlich auch bei Lob oder schreib mir, dann freue ich mich sehr. Okay, let's go, Ausgabe 24. Heute habe ich wieder einen sehr, sehr spannenden Gast und ich würde sagen, vielleicht der Gast mit der größten Expertise im Online-Marketing und das hat gar nichts mit meinen Gästen vorher zu tun, sondern hat einfach genau wie ich schon eine sehr große und lange Vita in dem Markt und da schauen wir einfach mal drauf. Heute mein Gast ist Professor Dr. Mario Fischer. Ich lege da sehr Wert drauf auf Professor und Doktor, nachdem er mich auf der Campings gedisst hat, weil ich den Doktor vergessen hatte, wird mir das nie wieder passieren. Ihr Lieben, falls es tatsächlich so sein sollte, dass ihr ihn nicht kennt, stelle ich ihn ganz kurz vor. Professor Dr. Mario Fischer ist Autor, Unternehmer, Berater, Hochschulprofessor und eine echte Instanz, wenn es um E-Commerce, Online-Marketing und Web-Usability geht, besonders im deutschsprachigen Raum. Er lehrt seit 1998 an der TH Würzburg-Schweinfurt, wo er unter anderem den Studiengang E-Commerce aufgebaut hat und das zugehörige Labor leitet. Bekannt ist er vielen vor allem auch als Herausgeber und Chefredakteur des Magazins Website Boosting sowie durch sein gleichnamiges Fachbuch, das zu den meistverkauften Werken im digitalen Marketing in Deutschland zählt. Darüber hinaus berät er seit vielen Jahren Unternehmen in Fragen zur Nutzerzentrierung, Sichtbarkeit und strategischen Optimierung in Online-Medien. Mario bringt Klartext, Humor und Know-how auf besondere Weise zusammen und das zeichnet ihn sehr aus und das mag ich sehr an ihm. Sein Blick auf digitale Themen ist praxisnah, analytisch und gleichzeitig überraschend menschlich. Und ich glaube, das reicht jetzt erstmal als Vita. Ich würde sagen, ich sehe ihn schon, er sitzt ja schon im Studio. Herzlich willkommen bei Behind the Story, herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer, herzlich willkommen lieber Mario Fischer.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein. Lass mich kurz, sonst vergesse ich es einwerfen, den Doktor darfst du tatsächlich weglassen, weil immer nur der höhere Titel genannt wird. Also Professor reicht eigentlich, so ist die Etikette sozusagen, ja.
Dann habe ich ja intrinsisch, habe ich das ja auf der Campix richtig gemacht tatsächlich.
Ja, super, das war nur Spaß.
Okay, cool. Ja, lieber Mario, wo bist du gerade? Und vor allen Dingen die Frage heute, also der Podcast kommt ungefähr in 4 Wochen raus, die Frage heute, bei wie viel Grad hältst du dich gerade auf? Weil es ist, ich habe es eben im Vorgespräch schon gesagt, von meinen roundabout 100 Podcasts, die ich aufgenommen habe, mit Abstand der heißeste Tag ever. Wie geht's dir und wie ist die Temperaturlage bei dir?
Also mir geht's wunderbar. Ich sitze hier im Homeoffice. Ich habe gemütliche, glaube ich, 20 Grad. Draußen hat es mehr als 30 im Schatten, aber ich habe es ja schon gesagt, dann geht man halt nicht in Schatten. Das ist auch nicht so schlimm. Aber es ist schon verdammt heiß. Ab und zu, wenn du mal raus musst, reicht schon, wenn ein Paketdienst oder Postbote kommt und du kommst wieder rein, hast du die Schweißperlen auf der Stirn. Ja.
Das stimmt, also es ist wirklich brutal
nicht
heiß.
Nicht so schön gerade. Ne?
Genau.
Gut, in Italien,
bist du gerade? Wohnst du in Würzburg? Oder
wo? Nein, ich wohne in der Nähe von Nürnberg. Also recht nah an der Autobahn, das heißt, ich bin eigentlich auch ruckzuck in Würzburg, das ist nicht so schlimm.
Okay. Ja, mein Lieber, ich gehe ja hier durch die Vita meiner Gäste immer so ein bisschen im Stil der Heldenreise nach Joseph Campbell. Das ist ja generell mein Thema, deswegen darf ich ja auch bei dir in der Website Boosting ab und an mal einen Beitrag veröffentlichen zum Thema Storytelling. Und die Heldenreise beginnt immer, wenn du so alle Stories und Novellen und Filme und Blockbuster vergleichst, die beginnt immer in der gewohnten Welt des Mangels. Und das ist meistens bei meinen Gästen so die Jugend. Deswegen würde ich gerne mal von dir wissen, wo wurdest du geboren? Bist du Franke per Gesetz sozusagen oder Oberfranke oder wie diese Region da bei euch heißt? Und ja, wie war so deine Jugend? Erzähl doch mal.
Also geboren bin ich in Neustadt an der Aisch. Das ist so ein, naja, ich glaube, damals waren es 30.000 Einwohner, jetzt vielleicht ein bisschen mehr. Also recht behütet sozusagen. Da war ich dann auch in der Grundschule die ersten 2,5 Jahre. Und dann sind wir berufsbedingt durch meinen Vater umgezogen nach Schwabach. Das ist im Süden von Nürnberg. Da bin ich dann sozusagen so richtig aufgewachsen, kam dann da in die Grundschule. und bin dann auch aufs Gymnasium gegangen. Dort, Schwabach hat dann so 35.000 Einwohner, ja, so in dem Dreh rum. Also auch recht behütet vom Umfeld, behütet will ich nicht sagen, das ist vielleicht das falsche Wort, aber überschaubar vom Umfeld. Das Schöne war, wir waren in der Nähe von Nürnberg, du konntest also jederzeit, solange du noch nicht mobil warst, mit dem Zug in die Großstadt sozusagen einkaufen, Kino, was es da alles gab. Ne?
Nürnberg?
Damals oder Nürnberg, ja. Mittelfranken dann übrigens. Aber ansonsten war es halt da auch, man kannte halt jeden, ne? Es gab zwei Gymnasien und in dem Alter, du hast eigentlich fast jeden gekannt und so. Es war eine sehr, sehr schöne Jugend, würde ich auch keine Stunde missen wollen.
In der Zeit, ja. Was mich an der Stelle immer interessiert, und bei dir kommen wir ja noch auf deine Vita, die ja sehr, sehr spannend ist, weil du so viele, finde ich, diverse Sachen machst, die am Ende ja doch wieder zusammenpassen. Aber was mich immer an der Stelle interessiert, an dem Punkt der Heldenreise, wie war das bei deinen Eltern? Also die Frage zielt immer darauf ab, wie wurdest du konditioniert? Also waren deine Eltern Akademiker? Hatten deine Eltern eher einen handwerklichen Hintergrund? Wie sah es da so aus?
Nee, keine Akademiker. Mein Vater war Großhandelskaufmann eigentlich gelernter und hat in einer Papiergroßhandlung gearbeitet. Meine Mutter war ja, klassisch Verkäuferin. Die hatte mal Steuerfachgehilfin gelernt, aber wie es halt so ist in der Zeit damals, ne, gab es dann da keinen Job und dann wurde mehr bezahlt. In den Läden und dann war sie da in dem Modebereich Verkäuferin, aber die waren schon relativ weit weg von dem, was ich heute mache. So, das heißt also so, ich sag mal, nach der Grundschule, Anfang Gymnasium konnten die dann auch nicht mehr so viel helfen. Hat dann meine Oma relativ viel, weil meine Cousine war ein Jahr jünger als ich und die hat quasi im gleichen Haus gewohnt wie meine Oma. Und die ging dann ein Jahr vor mir aufs Gymnasium und die Oma hat halt auch immer mit ihr gelernt. Wir hatten ja Latein, die, oh, furchtbar habe ich gehasst, ohne Ende Latein. Die hat aber so schon ein bisschen den Vorsprung im Coachen, was so alles drankommt, auch so die einfache Mathe. Und da hat meine Oma ein bisschen unterstützt und als es dann nicht mehr so ging, sich halt auch um Nachhilfe gekümmert. Das war halt so das Klassische damals, ne, wenn sie in Mathe nicht so hingehauen hat, ne, und hast nicht so aufgepasst, habe ich nicht so gerne in der Schule, dann hast du halt immer noch mal jemanden gebraucht, der es dir noch mal so erklärt, dass du geglaubt hast, es zu verstehen.
Und ChatGPT gab es ja noch nicht.
Das gab es alles noch nicht.
Das war dann Oma-GPT sozusagen.
Ja, ja, genau. Die Bücher, die du halt hattest in der Schule und wenn du da was nicht verstanden hast oder nicht so intensiv reingeguckt hast, war es natürlich immer schwieriger.
Ja, ging mir ja genauso. Wir sind ja ungefähr gleich alt, würde ich mal sagen. Und ja, da hat man eben irgendwie anders lernen müssen noch zu der Zeit. Bist du ein Einzelkind, Mario?
Ja, ja.
Okay. Gut. Ja, jetzt sind wir in der Grundschulzeit und du bist so später im Abitur. Und die Frage ist, die ich immer gerne stelle, ist, in der Heldenreise kommt dann sozusagen die gewohnte Welt des Mangels. Also ich glaube, es liegt an der Temperatur heute, dass meine Wortfindung irgendwie nicht so optimal ist. Die gewohnte Welt des Mangels, das heißt, du bist dann in der Schule, alles läuft gut, die Oma ist da. Und irgendwann spürt man zum ersten Mal in sich drin. Und ich sage mal, bei dir hätte es ja jetzt nahegelegen zu sagen, ich will Kaufmann werden, weil Vater war ja auch Kaufmann. Ja. Hast du irgendwann so eine Erinnerung, wann hattest du das erste Mal eine Intention, das könnte für mich was werden, da hätte ich Bock drauf? Oder also, wann kam das?
Witzigerweise kam dann ja später, ich habe ja BWL studiert, will nicht vorgreifen, aber eigentlich hat mich schon immer das Thema Technik fasziniert. Also ich habe als Kind alles zerlegt, was ging, alte Plattenspieler auseinandergeschraubt, weil ich wissen wollte, wie das da drin aussieht, dass sich das bewegt, Tonbänder, alles, was ich in die Finger gekriegt habe oder halt versucht zu reparieren, wenn was kaputt war. Ne? Ich habe elektrische Leitungen gelegt, allen mögliches Zeug gelötet. Das war so mein Thema und das zieht sich eigentlich fürs gesamte Leben. Schwarze Boxen, SEO ist ja eigentlich auch erstmal so eine schwarze Box, ne? Versuchen aufzumachen, zu analysieren, was du nicht erkennen kannst, halt zu testen, indem du sagst, wenn ich da mal einen ausschalte oder ich gebe da mal Strom drauf, was passiert? Kommt hinten Rauch raus oder bewegt sich? Solche Dinge habe ich eigentlich von Anfang an, damit bin ich eigentlich aufgewachsen. Und witzigerweise, mein Berufsziel war eigentlich immer Toningenieur. Hat mich fasziniert, wenn ich auf einem Konzert war oder auf einer Party, auf einer Schulparty, und da war da ein großes Mischpult mit vielen Lichtern und solche Sachen. Das hat mich total fasziniert. Wollte ich dann eigentlich auch studieren. Abitur muss ich vielleicht auch noch sagen. Schule, also ich bin gerne in die Schule gegangen, bin auch gern von der Schule nach Hause gegangen, aber die Zeit dazwischen fand ich nicht so toll. Wir hatten einen super guten Klassenzusammenhalt. Also ich bin heute noch, habe gute Freunde von mir aus der Schulzeit. Aber so das ganze Thema Lernen, und ich habe eigentlich nur das gemacht, was wirklich notwendig war. Ne? Also bis hin eigentlich zum Abitur, es hat sich durchgezogen. In der fünften Klasse bin ich tatsächlich dann auch mal sitzen geblieben gleich, in Latein. Alle anderen Fächer waren gut, aber Latein war einfach für mich nicht, das war out of order. Irgendwie habe ich das nicht in meinen Kopf reingekriegt. Und ich hatte auch einen Lehrer, der war relativ, also es war eine fiese Socke. Ja? Der hatte so, weißt du, so ein Älterer war das damals, ne? Und wir so junge Menschen mit 10 Jahren, gehst du dann da rein, und dann hat der uns gesiezt. Und da war ich das schon mal, das war der einzige Lehrer, völlig schockiert. Der hatte so seine Lieblinge und Leute, die er nicht mochte. Und da habe ich dazu gehört. Und der hat dann auch mal zu meiner Mutter in der Sprechstunde, das erzählt die heute noch jedem, der es wissen will und der es nicht wissen will, immer gesagt, sie soll mich aus der Schule nehmen. Gymnasium wäre nichts für mich. Ich soll auf die Realschule gehen oder auf die Hauptschule und einen Handwerksberuf lernen. Das wäre doch auch gut und so weiter. Aber das Gymnasium werde ich nie schaffen. Und das wird eine Qual für mich. Und da wird nichts, sie soll mich da rausnehmen. Ne? Und Gott sei Dank, muss ich heute sagen, hat meine Mutter dann gesagt, so jetzt erst recht. Ja? Und naja, ich habe dann, zumindest kann ich noch sagen, das war auch eine gute Leistung jetzt im Nachhinein, mit wahrscheinlich das schlechteste Abitur geschrieben bei uns an der Gymnasium, wenn nicht sogar in ganz Bayern, keine Ahnung. Also kann ich ja sagen, heute kann ich das outen, 3,6 hatte ich im Schnitt. Ja, das war ganz viel. Und ich hätte damals sogar witzigerweise einen Medizinstudienplatz gekriegt, weil es gab so ein Losverfahren mit den Notenschnitten, gab es dann immer weniger Lose im Topf. Und ich habe es erst im Nachhinein erfahren, bei 3,6 gab es bundesweit 3 Lose und keiner hat sich beworben. Also ich hätte einen Lose gekriegt. Wäre aber nichts für mich gewesen, weil wenn ich eine Spritze sehe, bin ich auf dem nächsten Baum. Okay. Naja, also das war nichts und war halt einfach der Minimalismus oder vielleicht damals schon, weiß ich nicht, rationelles Verhalten. Ich habe halt nur genau das gemacht, damit es reicht in den Kursen und so weiter, auch im Leistungskurs. Wenn es irgendwo gereicht hat, habe ich gesagt, okay, passt dann soweit. Also da war ich noch ziemlich unbeleckt, was so die Wissensaufnahme angeht. Das ging dann erst später im Studium
los. Das gute Pferd springt ja nur so hoch,
wie es muss. Muss
genau. Das weiß man ja. Fragen habe ich jetzt zu dieser schönen Einleitung sozusagen. Und zwar erstens, du bist ja jemand, der auch so ein bisschen bekannt dafür ist, dass er eine gewisse Art Humor hat. Wer jetzt bei der Campix war, hat ja deine Keynote gehört. Und da ging es ja auch sehr, da wurde ja viel gelacht etc. Ne? Und jetzt kombinierst du ja Humor und Wissen und so. Und jetzt möchte ich noch mal zu diesem Lateinlehrer zurück, wo du gesagt hast, er hatte Menschen, die er nicht mochte. Ich gehörte dazu. Und die Frage ist, was warst denn du für ein Typ so damals? Also wie würdest du dich selbst charakterisieren? Warst du schon so ein kleiner Frechdachs?
Ja,
also
ja.
Ich würde dich eher so da in die Kategorie bringen, dass diejenigen, die irgendwie, keine Ahnung, Papierbällchen den Mädchen an den Kopf schießen und so, dass du so die Fraktion warst. Oder was warst du für ein Kind?
Also ja, da war ich schon sehr aufgeweckt, das muss man sagen. ja, also Ich kann mich noch erinnern, vergesse ich auch nie, im Biologieunterricht, auch 5. Klasse, das war einfach so ein Schock für mich. Ne? Da hatten wir Hunde und da habe ich den Biologielehrer gefragt, warum sich Hunde eigentlich keine Zähne putzen müssen. Ich war kurz vorher beim Zahnarzt und der hat mir das erklärt, warum man das machen muss. Und ich wusste, wir hatten einen Hund, der musste es nicht, hat mich einfach interessiert. Und der hat mich zusammengebrüllt, der hat mich zur Sau gemacht vor der ganzen Klasse. Und ich verstehe heute wahrscheinlich deswegen, weil ich immer wieder mal vielleicht so Bemerkungen gemacht habe, vielleicht auch mit Humor, konnte nicht jeder Lehrer abhaben, manche schon. Und er hat es halt völlig in den falschen Hals gekriegt. Er hat gedacht, ich will ihn irgendwie hochnehmen, ne? Und hat gedacht, jetzt muss er hier seine Autorität rausnehmen. Aber ich glaube, ich habe 2 Jahre lang nichts mehr gefragt in der Schule. Also das hat man, glaube ich, bis in den 2. Stock gehört. Also insofern stimmt schon, ich war schon so immer einer, der alles Mögliche gemacht hat in der Klasse, der sich um Sachen organisiert hat. Ich habe eine Schülerzeitung mit hochgezogen dann, in der Chefredaktion, da waren vielleicht schon die Anfänge von der Website Boosting. Wir hatten eine Schülerzeitung an der Schule, aber die hat gedarbt, da war nichts. Und wir haben das dann quasi mit übernommen, ich habe es organisiert und da haben wir auch richtig gut Geld verdient. Wir sind raus und haben Anzeigen eingesammelt und so weiter. Das war ganz gut. Dann gab es eine Theatergruppe. So das Theaterspielen war für mich nicht so interessant, aber natürlich wieder die Technik. Ne? Ich war dann zuständig für die Technik. Ich habe die Geräusche,
Licht und Ton
auf der Bühne Leute verschwinden lassen und so weiter, solche Sachen. Ne? Ich habe mich schon sehr viel engagiert in der Schule auch, muss man auch sagen. Wie gesagt, Schule selber und die Community dort fand ich schon toll. Und was mir auch im Kopf bleibt, der Direktor damals, als wir die Abitururkunde gekriegt haben, ist jeder Name aufgerufen worden und da musstest du vorgehen. Und bei mir hat er dann gesagt, und unser Mario. Ja, das war das einzige Wort, das dieses abgewichen ist vom Namen vorlesen. Und da bin ich da stolz wie Bolle vor und habe mir meine 3,6
abgeholt. Ja, das hieß aber, würde ich jetzt so interpretieren, dass du näher an dem Kollegium oder dem Direktor oder wem auch immer warst, als die anderen Schüler.
Ja, das schon. Wir haben uns auch mit den normalen Lehrern, habe ich mich super gut verstanden. Also das muss man auch sagen. Dann auch nach der Schule noch ab und zu dann noch welche getroffen oder so. Oder wenn man sie dann in der Stadt getroffen hat. War eine tolle Zeit. Also möchte ich nicht missen. Ich hatte eine tolle Schulzeit.
Zu deinen Eltern noch? Du hast gesagt, deine Mutter lebt noch. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, beide leben
dann noch. Beide leben noch. Was sagen die heute zu dem, was aus dir geworden ist?
Naja, meine Mutter ist natürlich schon stolz, versteht aber halt natürlich nicht, was ich inhaltlich mache. Das kann ich ihr nicht erklären. Die ist so eine Digitalverweigerin, kein Handy, kein okay. Geld und so weiter. Ne? Aber für die, weil ich bin ja Professor und insofern bin ich aufgeräumt, das passt für die. Und aber was ich tatsächlich so mache oder auch was so Vorträge angeht, Publikationen und so weiter, wissen die eigentlich nicht so, weil ich auch nicht so der Typ bin, der dann, wenn ich zu meinen Eltern komme und so, oh, schau mal, da habe ich wieder ein neues Buch geschrieben, da habe ich das gemacht. Das ist dann nicht so meins. Vor allem, weil die dann wieder rumrennen, weißt du, dann zeigen sie es wieder jedem, der überhaupt nicht versteht, was es ist. Weil sie natürlich stolz sind, aber das ist dann,
ist aber schon süß, finde ich.
Ich weiß, ja.
Meine Mutter ist auch mein größter Fan, glaube ich, also muss man ganz ehrlich sagen.
Ich habe das jetzt, bevor ich jetzt geschrieben habe, die 99 SEO-Fragen, habe ich auch auf Englisch rausgebracht und ich weiß ja, meine Mutter hört keine Podcasts, deswegen kann ich das sagen. Der habe ich dann die englische Ausgabe gegeben. Das hat sie aber gar nicht gemerkt. Also sie fand es toll, das Buch. Und, ne? Aber klar, wieso soll es auch reingucken? Schön. Aber beide noch wohlauf, ja.
Abschließende Frage zum Thema Kindheit. Und ich bin jetzt so gedanklich bei dir irgendwo so im pubertären Alter, irgendwie so Abitur auf dem Weg dahin, sagen wir mal. Ja. Hattest du immer das Gefühl, du bist richtig bei deinen Eltern? Also ich meine, würdest du sagen, du hast eine gesättelte Kindheit, du warst glücklich? Weil es ist ja oft in der Zeit auch so, dass es manchmal Brüche gibt im Leben. Also viele meiner Gäste haben gesagt, meine Eltern haben sich getrennt, als ich so und so alt war, waren sehr beeindruckende Viten dabei. Das war jetzt bei dir nicht der Fall offensichtlich. Also lief das alles so smooth durch oder sagst du, ich musste damals auch schon irgendwelche Hürden umschiffen?
Also meine Eltern haben sich tatsächlich getrennt, da war ich aber schon 46, 42, irgendwie sowas. Er wirft sich nicht so aus der Bahn. Ich, wie gesagt, war eine tolle Kindheit. Auch von meinem Eltern, mein Vater war viel unterwegs natürlich, auch im Außendienst. Und ich durfte eigentlich relativ viel. Also ich musste nicht immer, dass man sagt, ja, du musst um 5 zu haben sein und Hausaufgaben machen und sonst irgendwie. Ne? Manche Schulkameraden, bei denen war das so. Ich habe immer relativ viel Freiheiten gehabt, muss man sagen. Und ich glaube, das erste Mal haben sie mich mit 14, wenn ich es richtig im Kopf habe, alleine gelassen, weil ich nicht mit in den Urlaub fahren wollte. Gut, meine Oma hat ein paar Häuser weiter gewohnt. Ja? Also ich war dann natürlich bei meiner Oma. Und da warst du dann natürlich dann schon mal abend bis 9 oder 10 irgendwo weg. Ne? Was man sonst natürlich heute ein völliges No-Go. Ne? Ich hatte viele Freiheiten, muss ich sagen. Hat man meine Mutter auch gelassen, mein Vater auch. Die haben sich da wenig eingemischt und haben mich eigentlich auch immer überall unterstützt, wenn irgendwie was war oder so. Ne? Ich wusste, da wirst du aufgefangen. Ne? Das war schon so ein Place irgendwie, aber halt nicht so, dass du sagst, es ist wie so eine Zwangsfamilie und du musst jeden Sonntag beim Essen sein und sonst irgendwie, wenn ich gesagt habe, oh, wir wollen das und das machen, ja, dann durfte ich immer weg. Ne? Oder ich habe angerufen, habe gesagt, du, ich bin bei meinem Freund zu meiner Mutter, die essen jetzt Abend, die haben gefragt, ob ich mitessen darf. Ne? Und obwohl meine Mutter natürlich gekocht hat, hat die gesagt, ja, kein Problem. Ne? Nicht so sein, nein, du kommst daheim, ich habe gekocht, ne? Sowas habe ich nie gehört. Also das war schon toll, muss ich sagen.
Ja. Also bist du schon ziemlich liberal und frei erzogen worden sozusagen. Ja, ja, ja. Meinst du, das hat dich auch für später geprägt, dass du auch so, ich meine, du bist ja ein Professor, wie wir beide festgestellt haben, du bist ja Doktorprofessor, ja, ich möchte das nochmal klarstellen. Das Pferd reite ich jetzt noch ein bisschen, die Kuh, aber nein, Spaß. Du bist ja auf der einen Seite sozusagen jemand, der in einem festen, verankerten Universitätsgefüge ist und so. Trotzdem hast du ja diesen Drang, so sieht es zumindest nach außen aus, auch unternehmerisch tätig zu sein mit der Website-Boosting, mit deinen Büchern. Das sind ja kaufmännische Projekte auch. Da wird ja sicherlich irgendwann auch ein Strich unter die Bilanz gezogen. Und würdest du sagen, diese Freiheit, diese vielen Freiheiten, die du hattest, haben dich dahin geprägt? Wärst du heute auch der Mario, wenn die Eltern gesagt haben, du bist um 17 Uhr zu Hause, du gehst, machst um 21 Uhr das Licht aus und alleine lassen wir dich nicht?
Oh, schwierig. Das würde ich mich nicht wagen, zu trauen, da ein Urteil abzugeben. Mhm. Wenn es hieß, Licht ausmachen, erzählt meine Mutter auch immer noch heute, dann habe ich natürlich das Licht angelassen, habe gelesen und hat mir aber an die Tür, Klinke innen, so einen kleinen Schalter hingebaut, dass in dem Moment, wo du die Türklinke runterdrückst, ging das Licht aus. Das war so ein kleines Licht am Ende. Und es war dann Altbau, da hast du natürlich unter der Tür immer so leichtes Licht gesehen. Und meine Mutter hat immer erzählt, sie hat dann immer das Licht gesehen und hat dann die Tür aufgemacht. Und dann habe ich natürlich einfach die Augen zugemacht und so getan, als ob ich schlaf. Ja? Und sie hat gesagt, sie wäre fast wahnsinnig geworden, wo das Licht herkommt und so. Das ging, glaube ich, ein Dreivierteljahr, bis sie das mal entdeckt hat. Danach. Also da war ich schon sehr kreativ. Da gab es aber auch keinen Ärger jetzt in dem Sinn. Ne?
So viel zu einem freiheitsliebenden, wissbegierigen, technikaffinen Sohn in dem Alter.
Ja.
Okay, Mario, dann machen wir jetzt mal an der Stelle einen kurzen Break in deiner Vita, weil in der Sendung habe ich immer eine Schnellfragerunde. Das geht nochmal so ein bisschen drum, deine Person etwas näher kennenzulernen. Das bedeutet, du musst jetzt nicht in einem Satz antworten, aber so ein bisschen, wir gehen einfach mal quer durch. Und die erste Schnellfrage heißt, hast du ein Lieblingsbuch, eigene Bücher ausgenommen? Und wenn ja, warum?
Ja, schwierige Frage. Also was mich beeindruckt hat, nachhaltig, habe ich vor vielen Jahren gelesen, mittlerweile habe ich 4 oder 5 Mal gelesen, war Robinson Crusoe. Weil mich damals fasziniert hat, dass ein Film, der kam, glaube ich, im Fernsehen oder Kino, der war ja völlig anders als das Buch oder das war ja nur so dieser Mittelteil. Ne? Und das war, fand ich dermaßen spannend, diesen autobiografischen Roman habe ich verschlungen. Prägend als Bücher würde ich eher so, ach Gott, traue ich mich gar nicht laut sagen, ne? So Luhmann zum Beispiel, Soziale Systeme. Böses Buch zu lesen, habe ich angefangen im Studium, musste auch, glaube ich, ein paar Mal lesen, bis das einigermaßen verstanden hat. Ich würde auch nie behaupten, dass ich es ganz verstanden habe, aber da kannst du nicht unheimlich viel rausnehmen, zu verstehen, wie Menschen ticken, wie die funktionieren. Ist ja einer der bekanntesten und intelligentesten Sozialwissenschaftler. Also das wären so jetzt die zwei, wenn du mich fragst. Mhm. Ich bin sicher, wenn ich nachdenke, finde ich noch 15 andere Bücher, die ich auch spannend fand. Ja. Mhm.
Hast du den Film mit Tom Hanks gesehen? Castaway, so hieß er.
Ja, natürlich.
Auch sehr spannend, ne? War ja so eine Anlehnung an die Story, fand ich auch grandios.
Genau.
Okay, gibt es Orte, wo du sagst, wenn ich da bin, bin ich besonders inspiriert?
Also was mich natürlich total fasziniert, ist New York, war ich schon ein paar Mal. Ne? Mhm. Und das ist halt einfach, wer noch nicht da war, Tipp von mir, schreibt euch das auf die Bucketlist. Vielleicht nicht jetzt bei der aktuellen Regierung. Da haben wir auch pausiert und warten ab, bis sich die Lage wieder einigermaßen beruhigt. Aber ansonsten, da gibt es einfach alles, dieser Gigantismus dort. Und die Leute sind auch nett und freundlich, zumindest habe ich das so empfunden. Also es ist eigentlich meine Lieblingsstadt in Deutschland, vielleicht Hamburg. Aber international gesehen New York. Als ich das letzte Mal dort war, durfte ich bei Google rein in die große Zentrale. Die haben ja dort einen ganzen Block gekauft, glaube ich, für 2 Milliarden. Da arbeiten 10.000 Leute, kann man sich gar nicht vorstellen. Und die Kantine ist, da siehst du die Erdkrümmung, ja, also ist gigantisch. Ja, und solche Dinge halt, da gibt es halt Sachen, die es nirgends
an. Wie kommt man bei Google rein? Also hast du geklingelt, hast gesagt, ich wollte mal rein, oder?
Nein, das habe ich natürlich von Deutschland aus schon organisiert, kenne ja genügend Leute dort und dann gesagt, ich bin da und da dauernd. Dann haben die dort so einen Host organisiert, der mich da durchgeführt hat und mir alles gezeigt hat. War den ganzen Tag dort, die Kinostudios, die die dort haben und so. Also war super, super, super spannend.
Toll, ja, ich war auch vor eineinhalb Jahren mit meiner Tochter da. Ich muss auch sagen, New York ist schon eine Reise wert. Allerdings hatten wir den Fehler gemacht, die haben tatsächlich am Rand der Bronx gewohnt. Was, wenn du dann mit der Bahn aus der Stadt rausfährst, wird es dann spannend. Aber es war, also ich bin da aber komplett bei dir. Die waren alle total easy und nett. Also ich habe auch keine schlechten Erfahrungen gemacht, obwohl man manchmal so dachte, durch die dunkle Bronx laufen.
Gut, wenn du sitzt in der U-Bahn und guckst in diesen Stadtplan da irgendwie, also war ich das erste Mal, da gab es noch keine Handys, und ich gucke, sagt der gegenüber, wo musst du denn hin? Ne? Und dann sagst du, ja, da und da. Sagt er, okay, dann musst du aufsteigen bei der 57. Straße.
Genau.
Ja, genau. Und eine halbe Stunde später sagt er zu dir, das ist die nächste Haltestelle, du musst raus. Ja. Und das fand ich genial, ne? Also.
Das ist heute noch genauso. Also war bei uns auch so, dass die Leute gesagt haben, wo müsst ihr denn hin? Und du denkst dann erstmal so, Datenschutz. Mhm. Aber nach zwei Tagen merkst du, die wollen dir wirklich nur helfen.
Ja.
Okay. Was hast du für ein Lieblingsessen? Jetzt bin ich besonders gespannt als Franke.
Ich habe eigentlich keine Präferenzen, nur witzigerweise. Ich esse eigentlich alles gern, was ich nicht essen soll.
Okay.
Aber ansonsten. Früher habe ich mir gesagt, das Einzige, was ich nicht mag, ist Oliven. Mittlerweile sind ja sehr gesund. Esse ich auch schon ab und zu Oliven beim Italiener oder beim Griechen. Aber ich bin eigentlich so einer, dem kannst du alles vorsetzen. Und ich bin ja auch, ich weiß gar nicht, ob man das hier erzählen kann, weil wenn Leute so einen Podcast dann im Auto hören und streng vegan sind, die mögen jetzt bitte weghören. Aber es war halt damals so bei meiner Oma, da war ich, schlafe mich 5, 6 Jahre, da war ein Bauernhof gegenüber. Und da ist halt alles rübergekommen, was da war. Ne? Da gab es Leber, Lunge, Herz und ich sogar Hirn hat die gemacht. Und das hast du gegessen, weil man halt einfach das gegessen hat, was auf den Tisch gestellt wurde. Und da gab es auch kein antrainiertes, oh eklig oder sonst irgendwie. Also insofern, das war von klein auf schon so. Und ich wüsste nichts, was du mir auf den Teller legst, wo ich sagen würde, nee, esse ich nicht oder mag ich nicht. Ne? Also insofern...
Aber kein Favoriten.
Tolerant. Und daher vielleicht auch kein Favoriten. Na gut, so Sachen wie Spare Ribs und so, sind schon gut, aber tun mir eigentlich nicht gut.
Okay. Die Frage war ja nicht, was gut tut, sondern was dir schmeckt.
Ich weiß.
Jetzt bin ich mal gespannt, weil ich sage immer zu den Leuten im Laufe des Lebens oder als Experte für dies und als Experte für das, kommt dann immer die Frage, bekommt man ja viele Ratschläge. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Also ich persönlich habe tatsächlich noch so ein, wie soll ich sagen, so eine gewisse intrinsische Ehrfurcht, also die ich gar nicht synaptisch aufrufen muss, sondern wenn mir jemand entgegenkommt, dann sage ich, ich bin Professor oder auch bei dir. Ich meine, wir kennen uns ja nur schon ein paar Jahre, aber trotzdem hat man so eine akademische Distanz, würde ich mal sagen. Ich leite etwas her, was ich sagen will, ist, bekommen Professoren auch noch Ratschläge? Also gibt es Menschen, die sagen, du, ich will mir mal einen Tipp geben? Oder bekommt man dann schon so ein bisschen eher so diesen generellen Expertenstatus zugeordnet? Und wenn du das gesagt hast, Frage, die eigentlich kommt, ist, was ist der beste Ratschlag, der dir je gegeben wurde?
Also ich glaube nicht, dass man heute den Professoren mit so viel Respekt begegnet, wie man es vielleicht früher getan hat oder wie ich das auch im Studium getan habe. Das mag gut oder schlecht sein. Mit meinen Studenten bin ich sowieso ab ersten Semester per Du. Wir pflegen ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis, was aber nichts mit mangelndem Respekt zu tun hat. Ne? Das ist so eigentlich ganz gut. Und ich glaube nicht, manchmal vielleicht sogar im Gegenteil, wenn du als Professor kommst, also wenn ich zu einem Unternehmen komme oder so, stelle ich mir eigentlich nie mit Professor vor, weil ich dann auch Bedenken habe, so das klassische Professorendenken, wo man ja sagt, oh, Theorie verkopft, Uni, ja, die reden immer nur, aber die haben keine Ahnung fürs Doing. Da ist ja immer so eine Abgrenzung dabei, ne? Und das ist oft vielleicht gar nicht so gut. Es hilft, also das Einzige, wo es tatsächlich hilft, ist im Medizinbereich. Ja, also wenn ich heute beim Arzt anrufe irgendwo und ich brauche einen Termin, weißt du, das dauert immer relativ lang. Aber auch wenn du in der Klinik bist oder sonst irgendwo, die haben ja die Daten dann, ne? Da kommen die immer rein und sagen, oh, und dann kommt so verschämt die Frage, darf ich fragen, ob Sie Kollegin sind? Und da haben sie immer ein bisschen Schiss, die Medizindoktoren. Und dann sage ich immer, nee, passt alles, ne? Ich mach online und E-Commerce in dem Bereich. Und dann merkst du immer so, weil die, naja, im Krankenhaus, im Medizinbereich ist wahrscheinlich sicherlich auch notwendig, ne? Weil du kannst
ja strategisch vielleicht sogar gut, wenn du da lügen würdest und sagen, ja, ich bin Experte auf dem Gebiet.
Ja,
ich bin, sagen Sie mal, ja, Herr Kollege.
Ja, das ist wahrscheinlich schwierig, ne? Also ja, da merkst du das schon. Ich glaube, es liegt halt daran, dass man im Krankenhaus so Hierarchien lebt und vielleicht auch leben muss, wie vielleicht auch bei der Bundeswehr. Da kannst du nicht sagen, aber wir diskutieren jetzt erstmal, ob ich mit losfahre, wenn was ist oder nicht. Und ein Oberarzt darf nicht anfangen zu diskutieren, wenn der Chefarzt sagt, das muss gemacht werden. Ne? So. Mhm. Aber ansonsten, glaube ich, hat sich das ziemlich verschliffen, ist auch nicht mehr so wichtig.
Ja, aber du bist ja auch nicht von Geburt an Professor, deswegen hast du vielleicht in der Jugend oder von der Oma oder generell irgendeinen Ratschlag bekommen, den du mitnimmst? Oder sagst du, nee, habe ich eigentlich keine?
Nee, also der beste Ratschlag, den ich hier bekommen habe, war eigentlich während dem Studium. Einer meiner Professoren, wo ich auch als studentische Hilfskraft gearbeitet habe, und der leider schon verstorben ist, das habe ich mir gemerkt, oder sage ich heute auch meinen Studenten, Macht hat oder Einfluss hat, wer Alternativen hat. Das bedeutet, für alle wichtigen Verhandlungen, Entscheidungen in deinem Leben musst du immer rechtzeitig und proaktiv für einen Plan B, für eine Alternative sorgen, damit du weißt, was ist meine Grenze bei einer Verhandlung, wie weit gehe ich mit, wo fühle ich mich wohl und ab wann fühle ich mich woanders wohl. Und ich weiß aber schon vorher, dass ich mich da wohlfühle. Das heißt, ich bin auch ein ganz anderer Mensch, körpersprachlich oder halt auch vom Verhalten her. Und das ist was, sage ich den Studenten auch immer. Ich mache ja mit denen im Semester auch in Körpersprache schon seit 25 Jahren immer so einen Tag Druckbetankung. Und da sage ich denen auch immer, wenn ihr euch nichts von der Woche merkt und nichts aus dem Semester und wenn ihr euch gar nichts aus eurem gesamten Studium merkt, dann merkt euch den Satz, Macht hat, wer Alternativen hat. Das bringt dich im Leben tatsächlich weiter, egal was du tust. Ja, wenn du einen Plan B hast, der gangbar ist, ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, die du haben kannst und die du haben musst. Da muss man aber proaktiv sich drum bemühen, ne? Vorher.
Finde ich einen mega spannenden Tipp. Und manchmal bin ich überrascht, an welch entscheidenden Positionen in unserer Gesellschaft Menschen sitzen, die das scheinbar nicht wissen.
Ja, klar.
Du musst ja immer Abhängigkeit von Öl oder Gas und solche Dinge, ja, dass da kein Plan B gibt, davon wundert man sich manchmal. Ne?
Also, ja, weil alle mit Hurra auf Plan A laufen und wer sagt, hey, denk mal an Plan B, dann packen die Fackeln und die Mistgabeln aus. Das ist ja nicht, dann bist du der Schiffschaukelbremser. Da haben wir ja gerade in KI so, ne? Das war ja gerade so eine Anfangsphase, wo ich habe ja auch immer etwas gedämpft und habe gebremst und habe gesagt, ja, langsam. Ne? Alles wichtig und kommt auch alles, ne? Aber mach nicht zu schnell, sonst holst du dir eine blutige Nase. Jetzt haben sich viele ja eine blutige Nase geholt, viele fahren ja schon wieder zurück. Aber so ist es halt einfach. Ne? Das ist,
Die Frage ist, wie lange wird die Website Boosting noch Website Boosting heißen? Also jetzt Zwischenfrage ist keine Schnellfrage.
Ja, naja, das kommt drauf an, solange die Website noch verantwortlich ist dafür oder das, was du auf deinen Webseiten tust, dass du Umsatz, mehr Bekanntheit, Sichtbarkeit und so weiter kriegst, passt es ja. Das würde erst dann mal nicht mehr passen, wenn wir sagen, wir müssen das Web abschaffen, wird sicherlich irgendwann kommen, aber da haben wir noch genügend Zeit. Glaube ich, und da würde ich wahrscheinlich auch
nichts. Finde ich auch. Ich glaube, in der Gesamtgemengelage, ohne jetzt zu weit abzuschweifen, wird die Website als digitaler Hub noch eine ganze lange Zeit zu optimieren sein. Das sehe ich ähnlich. Gut, kommen wir mal zurück zur Schnellfragerunde. Frage Nummer 5. Ja, 5, genau. Welche App benutzt du am häufigsten?
Du, ganz klassisch Browser und Mail.
Browser und Mail, also deine Mail-App auf dem Smartphone wahrscheinlich.
Genau, die Mail-App auf dem Smartphone ist für mich die Kommunikationszentrale. Da organisiere ich alles und Browser natürlich, Zugang zu den anderen Sachen, dann natürlich von sozialen Netzwerken und so weiter, solche Apps auch. Aktuell nutze ich die App von meinem Balkonkraftwerk, ich habe das auf die Garage ein paar Module draufgestellt, da gucke ich jetzt natürlich immer.
Das macht Spaß, ne?
Bei den Wochen drauf gucke ich immer, was ich schon gespart habe und wie viel CO2 eingespart wurde. aber das wird sich wahrscheinlich auch widerlegen, denke ich mal.
Nee, also ich kann dir sagen, ich werde ja nicht minder müde, sozusagen immer wieder zu betonen, dass ich seit fast 20 Jahren Photovoltaik betreibe. Ich freue mich da immer noch drüber, über die Entscheidung von damals. Und ich gehe tatsächlich, ich war heute auch wieder unten an den Wechselrichtern und habe geguckt, ja. Ah, okay. Also das lässt nicht nach. Nur die alten Modelle haben natürlich überhaupt keine Smartphone-Anbindung. Das heißt, ich gehe runter und gucke. Ist aber auch toll. Da musst du so draufklopfen. Dann siehst du das und dann wartest ein paar Sekunden. Das ist so ein bisschen wie ein Überraschungsei. Richtig,
voll.
Okay. Wenn du bei Olympia einen Sport machen würdest, welche Sportart wäre das?
Also machen oder zuschauen bei Olympia?
Also machen, aber das ist dir überlassen. Ich gebe dir schon mal einen kleinen Hinweis. Mein letzter Gast, die Krit und davor die Katharina, die haben sich geeinigt auf Schokolade essen.
Auch cool, ja. Also bei mir wäre es Eishockey auf jeden Fall.
Eishockey? Ja. Bist du Fan?
Ich bin Eishockey-Fan, ja.
Nürnberg Ice Tigers oder wie heißt
die? Ja, die Nürnberg Ice Tigers. Ja, da muss man immer sehr viel leiden dort. Aber sehr zum Verdruss meines Umfelds, die ja alle Fußballfans sind. Aber wer Eishockey dann wirklich schon mal etwas intensiver geguckt hat, viele sagen immer, oh, so klein, siehst den Puck nicht. Ne? Man trainiert das Auge im Laufe der Zeit und in der Halle sowieso anders. Aber wenn du ein bisschen Eishockey-Luft geschnuppert hast, dann erträgst du Fußball nicht mehr. Fußball ist so quälend langsam. Ja? Weißt du, der Torwart schießt den Ball weg oder jetzt die nächsten 2-3 Minuten passiert erstmal wieder nichts. Da kannst du auf die Toilette gehen. Beim Eishockey hast du manchmal, da wird ja die Uhr angehalten. Da hast du, das haben wir schon gehabt, in den letzten 5 Sekunden werden noch 2 Tore geschossen. In 5 Sekunden 2 Tore geschossen, das Spiel dreht sich und deine Mannschaft gewinnt. Was meinst du, die Stimmung ist? Kriegst du beim Fußball nie.
Tatsächlich bin ich da ambivalent. Also ich bin sowohl Fußballfan, ich bin ja Lebenszeitmitglied beim Hamburger Sportverein, kann ich hier ganz entspannt sagen, nach dem Aufstieg jetzt und nachdem wir, glaube ich, 4-1 in Nürnberg gewonnen haben. Letzte Saison, ich war sogar da. Aber ich bin auch Eishockey-Fan und tatsächlich war ich auch 5 oder 6 Jahre im Vorstand von einem professionell geführten Verein damals mit schon einem ganz schönen Budget. Also ich bin auch absoluter Fan. Bei uns hier in der Gegend gibt es die Lauterbacher Luchse, das ist so Regionalliga, dritte oder vierte Klasse, sind aber auch schon Kontingentspieler mit drin. Und wir hatten einen Partnerverein damals, als ich im Vorstand war, das war der EV Weiden. Deswegen, das ist ja auch nicht weit weg bei dir, oder? Das
stimmt, ja.
Ja, also von daher kenne ich die Region ein bisschen. Da waren wir mehrfach im Jahr immer dort. Also das war ganz cool. Okay, Eishockey, finde ich richtig cool. Mag ich auch. Und übrigens endlich mal jemand, der Wintersport nennt. Meistens, wenn ich frage, bei was würde ich denn reiten, Fußball oder so, ne? Aber Wintersport wird da ein bisschen unterrepräsentiert. Was machst du als erstes, wenn du morgens aufwachst? Bist du so ein 6 Uhr Wecker, 6 Uhr 5 Mayo am Start oder bist du so einer, der sagt, nee, liebe Studenten, vor 10 Uhr keine Anfragen?
Ja, meine Frau ist ja Grundschulrektorin, das heißt, die muss früh raus, die muss ja als erstes in der Schule sein, in der Grundschule und da stellt der Wecker schon deutlich vor 6. Und das Erste, was ich mache, ich stehe auf und hole Kaffee erstmal ans Bett. Ja. Also Kaffee holen ist sozusagen die erste Amtshandlung, die ich mache.
Okay, aber bist du schnell wach morgens oder brauchst du erst?
Doch, ja. Nee, ein paar Minuten und dann.
Bist du morgen Mensch?
Ja,
Early Bird. Ja. Mhm. Jetzt habe ich hier die virtuelle Superkraft in diesem Podcast. Ich kann dir ermöglichen, mit jedweder Persönlichkeit historisch einen Tag zu verbringen, die du willst. Egal ob 500 Jahre tot oder aktuell lebend. Wen würdest du denn gerne mal 24 Stunden kennenlernen?
Also als historische Persönlichkeit, was mich da reizen würde, wäre Sokrates tatsächlich. Es war einfach dieser Hype, der um die Person gemacht wird, die ganzen Zitate. Und der hat ja angeblich auch viel beigetragen zum Denken, zum Andersdenken. Und was mich interessieren würde, einfach, ob das tatsächlich so ist. War das so eine faszinierende Person? Ja. Oder ist es, wie das ja manchmal so ist, wird was glorifiziert, ja, und ist gar nicht so. Also das würde mir Spaß machen, mal einen Tag mit Sokrates zu verbringen und mich mit dem mal zu unterhalten.
Ich glaube, das glaube ich auch, dass das richtig spannend wäre. Ich glaube auch, dass der schon EEAT verstanden hat.
Wahrscheinlich,
ja. Auch ab und zu mal ein Zitat von dem, in dem er immer sagt, was man alles braucht, Logos und Epos und so weiter. Gut, okay. Letzte Frage aus der Schnellfragerunde. Was war das letzte Geschenk, das du dir selbst gemacht hast?
Das war ein Ninja Woodfire XL.
Das ist ein Airfryer.
Das ist ein Smoker mit Airfryer,
Woodfire,
mit
klar.
Grill, mit Grill und noch ein paar anderen Funktionen mit drin. Habe ich bei mir draußen auf dem Freisitz gestellt und liebe ich abgöttisch, weil es relativ einfach und schnell geht und du kannst tatsächlich auch über den Airfryer natürlich einigermaßen gesund auch Sachen, du brauchst kein Öl und so weiter mit. Ne? Und, aber gerade eben das Smoken, ne? Wenn man da Fleisch, also ich mache praktisch kein Fleisch.
Also das mehr. Ist quasi Smoker und Airfryer in einem Gerät? Oder?
Ja, und Grill. Und ach, Grill und du kannst auch dörren und du kannst aufwärmen und du kannst, glaube ich, sogar backen oder ist keine Ahnung, 7 oder 8 Funktionen sind da drin. Alles wunderbar mit Fleischthermometer integriert über die App, ne? Kannst reinstecken. Aber du kannst halt auch relativ schnell. Ich habe auch einen großen Smoker, so einen richtigen amerikanischen, so einen dickwandigen. Ne? Mhm. Und wenn ich da Spare Ribs mache, dann liegen die da 8 Stunden drin. Ne? Da stehe ich früh um 6 auf, wenn Leute kommen, leg die da rein. Aber es ist halt ein Riesenaufwand, ne? Das Ding. Und der Woodfire, da hast du so kleine Pellets mit drin, die werden halt elektrisch erhitzt. Und brennen dann ab und dann hast du eben diesen Rauchgeruch im Fleisch mit drin oder je nachdem, was du dann haben willst. Also finde ich total spannendes Gerät.
Also ich bin absoluter Airfryer-Liebhaber. Ich habe 2. Ich liebe die Geräte, aber ich wusste überhaupt nicht, dass es solche Kombigeräte gibt.
Also dann guck dir den mal an. Woodfire XL heißt das Ding. Mhm. Und also muss ich sagen, wenn der mir heute, gut, der steht fest, aber wenn er mir runterfallen würde, würde ich heute noch einen neuen bestellen.
Okay. Ja, so viel zur Produktempfehlung in diesem Podcast. Das ist aber keine Werbung von Ninja, aber nichtsdestotrotz bestimmt ein cooles Gerät. Gut, mein lieber Mario, jetzt sind wir zurück in deiner Vita und wir sind quasi, ich würde jetzt mal sagen, an der Stelle Abitur, sagen wir mal, erledigt, ja, however. Und jetzt kommt VBL, BWL, glaube ich, ne, hast du gesagt?
Ja, ne, wie gesagt, ich wollte ja Tontechniker werden, eigentlich Toningenieur. Toningenieurstudium gab es in Düsseldorf an der Fachhochschule, habe ich mir damals so ein Heftchen geholt und da gab es aber nur 20 Studienplätze bundesweit, war der einzige Studiengang und blöderweise hatten die dann das Grundstudium zusammen mit den Tonmeistern und bei den Tonmeistern, die mussten dann natürlich zur Bewerbung schon zweistimmige Inventionen vom Blatt spielen, Klavier. Ich war zwar im musischen Gymnasium, hat auch Klavierunterricht, ne, aber natürlich nicht so, dass du sagst, du kannst da mit so jemand mithalten. Ne? Hm. Und da habe ich gesagt, nee, also das Quatsch, ne, 20 Plätze bundesweit, dann mit meinem Abischnitt noch, ist Käse. Und dann habe ich mir umgeguckt, dann wollte ich eigentlich Informatik studieren, weil ich natürlich damals auch schon, erste Computer war VC20, VC64, ne, so dann, das war so die Zeit, das hat mich total fasziniert, dann mit Modem auch rausgehen, also wollte ich mich dann einschreiben, ging aber nicht mehr, weil da gab es irgendwie, Einschreibefrist war vorbei, das hatte mit der Bundeswehr zu tun und dann habe ich eben gefragt, damit die mich zurückstellen noch weiter bei der Bundeswehr, in Erlangen, was man eben jetzt noch studieren kann, ohne diese Zentralvergabestelle. Mhm. Und da haben die gesagt, ja, da kannst du Mathe, kannst du dich einschreiben und dann kann man im zweiten Semester zur Informatik rüberwechseln. Also ich mich für Mathe eingeschrieben, nach Erlangen gefahren, erste Mathe-Vorlesung gehört, war völlig vor den Kopf gestoßen. Der hat da Sachen an die Tafel gemalt, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ich habe das alles angemalt. Ja, und da dachte ich, naja gut, willst du ja eh nicht studieren, was aufs zweite Semester. Und dann bin ich aber schon in Informatikvorlesungen und da haben dann die Professoren gesagt, ja, wir wissen schon, dass immer empfohlen wird, man soll andere Studiengänge machen und dann könnte man wechseln. Und wir haben aber schon einen NC in der Schublade fürs zweite Semester, das wird nicht funktionieren. Dann haben wir gedacht, ihr Schweine. Heute weiß ich, dass das gar nicht geht, sowas. Ne? Aber haben die halt zur Abwehr.
Da hatten die da so eine Wechselfirewall.
Ja, und was mich aber eigentlich schockiert hat, war, dass der eine Prof dann gesagt hat, sie können hier Informatik studieren, ohne jemals einen Computer eingeschalten zu haben. Das war natürlich überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Stimmt natürlich, ne? Informatik ist ja nicht gleich Computer, ne? Aber wird halt viel mehr Programmieren gleichgesetzt. Naja, und dann habe ich mich informiert und habe mich dann für Betriebswirtschaft eingeschrieben in Nürnberg, weil ich dann im Hauptstudium eben, da gab es dann Wirtschaftsinformatik und das habe ich mir ein bisschen informiert, fand ich dann ganz spannend. Ja, und so bin ich da reingekommen. Ich hatte dann Wirtschaftsinformatik, Industriebetriebslehre und Kommunikationswissenschaft als Hauptfächer dann im Hauptstudium. Und ja, das war eigentlich dann so genau das, was mir Spaß gemacht hat. Zur damaligen.
Würde mich dann nochmal interessieren an der Stelle. Du hast ja gesagt, deine ganze Kindheit und so bis zum Teenageralter waren deine Eltern immer sehr liberal, haben dich eigentlich das machen lassen, was du wolltest. Vermute ich jetzt mal, so wie du es gerade erzählt hast, waren das auch alles Entscheidungen von dir?
Ja, ja.
Da wurde nichts beeinflusst von außen?
Überhaupt nicht. Meine Mutter hat immer gesagt, Abitur musst du machen. Ja, weil dann steht dir die Welt offen und was du danach machst, ob du eine Lehre machst, ob du, keine Ahnung, Taxi fährst oder studierst, das ist dein Ding. Ne? Also ich wusste, Abi muss man machen. Das war eigentlich immer so im Raum gestanden. Ne? Aber das war meine Entscheidung ganz alleine. Ne? Also da hat auch keiner reingeredet. Die fanden das natürlich gut, meine Eltern. Aber es war nicht so, dass ich gesagt habe, du musst studieren oder wenn man nicht studiert, dann wird man nichts und so. Die haben ja beide auch nicht studiert. Also insofern, das war von mir einfach der Vorwärtsdrang. Ich wollte einfach noch mehr wissen und wollte natürlich auch beruflich, wenn ich sagen, Karriere machen, aber halt auch mal mitspielen dürfen. Ja, also Sachen wissen, wo du sagst, in einem Betrieb, du bist nützlich, du bringst was voran und kannst was bewegen. Ne? Und es geht natürlich nur im Wesentlichen nur mit Wissen.
Und jetzt die Frage, die sich anschließt, ist, das ist ja auch jetzt bei dir so, werte ich das so als positiver Kontext, ich durfte eigentlich immer machen, es gab so schon ganz grobe Leitlinien, also Abitur wird gemacht und so, ich sag mal jetzt, gegen das Gesetz wird nicht verstoßen und so die ganz normalen Sachen, ja, aber so da innerhalb dieses Rahmens warst du sehr frei. Und die Frage, die ich so habe, ist im Nachgang, wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, bewertest du das eher positiv oder sagst du, da gab es auch Punkte, wo ich mir mehr Führung gewünscht hätte, so als junger Mensch?
Nee, fand ich sehr, sehr positiv. Ich war eigentlich schon immer, oder vielleicht war ich auch so aufgewachsen bin, weiß ich nicht, ein Mensch, der sagt, ich komme nicht zurecht, wenn ich jetzt arbeiten müsste, beispielsweise unter dir, du wärst mein Chef und du sagst, Mario, du musst jetzt das und das machen für die Webseite und ich wüsste oder würde glauben, das ist nicht das Richtige, da habe ich ein Problem damit, was zu machen, indem ich keinen Sinn sehe oder wo ich der Meinung bin, das ist nicht zielführend. So, deswegen ja auch dann irgendwann ne, Selbstständigkeit, Professur und so weiter, weil da hast du natürlich keinen über dir, der da sagt, du musst es so und so, sondern du musst natürlich auch das vielleicht am Anfang ein Nachteil, wird aber dann zur Stärke. Du musst natürlich die Fehler, die du machst, und die machst du, die musst du natürlich selber ausbaden und ausprobieren.
Und du lernst. Und auch alleine vertreten nach außen dann.
Natürlich, ne? und spürst die auch. Ne? Und aus den Fehlern lernst du am meisten. Weißt du, wenn du 5 Sachen machst und es funktioniert, das ist wie an der Börse. Ne? Ich kaufe eine Aktie, die geht hoch und sage, oh super, ich bin ein toller Typ. Ich weiß gar nicht warum. Ja. Da funktioniert es, aber wenn was nicht funktioniert oder wenn du einen Fehler machst und du kriegst da einen Rückschlag, das vermeidest du künftig dann natürlich. Ne?
Und da lernt man. Du musst jetzt gar keine sozusagen Farbe sagen, aber bist du ein politischer Mensch?
Doch schon. Farbe würde ich auch gar nicht.
Aber nicht engagiert sozusagen in der Partei oder bist du auch in irgendeiner? Ich will gerade, wie gesagt, die Partei möchte ich gar nicht wissen.
Ich war mal in einer Partei, habe aber dann auch gesehen, das ist überhaupt nichts für mich. Ich bin auch gefragt worden, ob ich nicht für den Stadtrat kandidieren wollte in Nürnberg. Das ist aber auch nichts für mich, weil es das Gleiche ist. Du musst sie hinstellen und musst was nachplappern, was andere vorgeben, die meinen, das ist richtig und du bist überzeugt davon, dass es nicht zielführend ist. Das ist überhaupt nicht meins. Also ich bin kein Politiker, weil ich immer meine Meinung sage. Und das könnte ich auch nicht. Ne? Also auch im Unternehmen oder wenn du irgendwo bist und dann sagst, ja, und dann muss man jetzt irgendwie sagen, dass das toll ist. Und so, das kann ich nicht, ne? Sondern ich sage, nee. Da finde ich.
Also, da haben wir eine Parallele. Ich sage immer, ich kann kein Politiker sein, weil ich wäre nie in keiner Partei fraktionsfähig. Naja. Du musst ja in der Fraktion manchmal gegen deine Überzeugung stimmen, aus politischem Kalkül, und das könnte ich nicht.
Genau. Und noch schlimmer ist ja, wenn du fachlich eine Ahnung hast in irgendeinem Bereich, das kannst du ja in jeder Partei beobachten, wirst du ja weggebissen. Die haben ja Angst vor Fachwissen. Das wollte ich mir nie antun. Und als ich da mal so reingeschnuppert habe, habe ich gesagt: Nee, um Gottes Willen, reiß aus.
Jetzt bist du BWL-Student und du bist da eigentlich ganz gut mit Kommunikationswissenschaften und so. Jetzt geht das ja schon ganz schön in die Richtung, wo du am Ende sozusagen jetzt, also nicht am Ende, sondern wo du jetzt dann letzten Endes auch bekannt geworden bist oder wie, so wie ich dich kenne. Wie ging es dann weiter? Studium?
Ja, Studium. überfüllt, ja, Nürnberg. Größter Hörsaal, 800 Plätze, Anfänger 1200. Ja, hat natürlich keinen interessiert, ob du einen Platz kriegst, wenn da Vorlesung um 9 war und du warst nicht um 8:45 da, warst du am Gang draußen gestanden, mit nach draußen übertragen oder so, gab es da natürlich nichts, dann hast du diese Vorlesung versäumt. Es gab ja auch keine Unterlagen, dann hast du wieder gucken müssen, von wem kann ich es kopieren, Copyshop, ne? Gleich nebendran das Kaffee. So habe ich mich dann durchs Studium geschlagen, das ist dann natürlich in den höheren Semestern ist es besser geworden. Ja, und da ging dann aber auch so der Knoten richtig auf bei mir. Ich hatte dann auch viel mehr Spaß am Lernen. Ich habe mich um Sachen gekümmert, die nicht unbedingt der Stoff sind, den ich jetzt beherrschen musste. Das habe ich mir natürlich auch angeguckt, ne? Sondern ich habe mich breiter informiert. Ich habe Fachzeitschriften gelesen, alles Mögliche. Das ging dann eigentlich ganz gut. Und dann kam dann das Examen, war tatsächlich dann ein Prädikatsexamen. Was mir es dann halt auch erlaubt hat, zu promovieren noch. Und ich hatte ein paar Leute im Umfeld, die das eben gemacht haben. Und ich kannte auch einen, der an der FH damals Prof war. Fand ich eigentlich auch ganz spannend. Aber ich habe mir auch gedacht, Mensch, ich habe ja gegründet, gleich nach dem Studium, ein Beratungsunternehmen mit zwei anderen zusammen. Und habe dann extern promoviert. Das heißt, ich war nicht klassisch an der Hochschule diese 5 Jahre, als Assistent gedient und Klausuren korrigiert und so. Nach 2 Jahren darfst du das erste Mal fragen nach deinem Thema und so, weil du musst das ja abdienen dort. Ja, das sind ja quasi billige, intelligente Arbeitskräfte. Du kriegst ja nirgends so gute Leute wie an einem Lehrstuhl, weil die wollen natürlich nachher ihren Doktortitel haben. Mhm. Ja, kriegen eigentlich ja fast gar nichts bezahlt dafür. Das ist der Vorteil halt dann natürlich von den Lehrstühlen. Hätte ich mir gar nicht leisten können oder leisten wollen. Also ich habe sozusagen da gegründet und habe dann extern promoviert. Übrigens ganz spannend, eigentlich ein Öko-Thema. Über Kunststoffrecycling, Kunststofflogistik, auch in dem neuen Studiengang Logistik oder im neuen Lehrstuhl für Logistik, fand er auch ganz spannend und habe dann als Kaufmann mich in die Physik ziemlich stark eingefuchst, das ganze Thema Entropie, Thermodynamik und so weiter, und habe das damit aufgebaut und noch ein paar Rückschlüsse mit in die BWL gezogen. Das fanden die Profs ganz gut und total spannend. Die würde zwar nicht mehr lesen wollen, aber
naja. Wie aktuell wäre das noch? Also wahrscheinlich die thermodynamischen Dinge und so, die sind wahrscheinlich heute noch genau.
Ja, also klar, aber im zweiten Hauptsatz der Thermodynamik kannst du ja nicht aushebeln. Ne? Mhm. Nur du eckst halt heute auch damit an, ne? Weil das ist sowas Typisches wie Plan B, ne? Wenn du sagst hier, oh, jetzt machen wir überall unsere Windkraftanlagen hin, ne? Und wir haben Wind und es ist nachhaltig und ökologisch und so weiter. Da würde ich jetzt wieder aus diesem Wissen der Thermodynamik natürlich die Frage stellen und sagen, naja, der Wind hat ja eine ganz schöne Power, fegt über die Erde drüber, macht was mit der Oberfläche und jetzt entziehen wir ihm die Energie, die Windenergie und nicht wenig. Was kann das für Folgen haben? Weil wenn du verstanden hast, dass Energie ja nicht erzeugt werden kann oder gewonnen werden kann, sondern kann nur umgewandelt werden von einer Form in die andere und bei jeder Umwandlung verlierst du was. Am Ende ist nichts mehr da, so pauschal gesagt. Das heißt, wenn du Energie über Windkraft beispielsweise gewinnst, dann fehlt die woanders. Macht es was mit der Umwelt oder nicht? Ne? Und spannend. Das sind Sachen, die natürlich heute erstens keiner hören will, von den Grünen sowieso nicht, weil das ist fast schon ketzerisch. Wenn du dich aber grundsätzlich mit solchen Sachen beschäftigst, ne, ja,
muss habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Ich wohne ja hier in einer super kleinen Gemeinde, ja. Ulrichstein im Vogelsberg, also in Mittelhessen. Aber das war tatsächlich die erste Stadt in Deutschland, die einen eigenen Windenergiepark hatte. Und wir haben immer noch relativ viel. Also wir haben hier um die Stadt herum so 50 Windräder. Und ich persönlich mag die. Ich fahre durch den Wald und finde die so, weißt du, so früher sind wir nach Holland gefahren, da waren die Windmühlen, waren toll, war eine Attraktion. Es darf natürlich nicht zu viel werden und so, aber unter dem Aspekt zu sagen, okay, irgendwo ist die Energie, irgendwas kann der Wind ja nicht mehr machen, wenn er dafür Windräder antreibt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, finde ich total spannend. Ja.
Naja, du lernst halt auch, das habe ich damals ja schon in der Dissertation, dass halt du mit einem technischen System niemals einen Plus erzeugen kannst. Ja, also du kannst aus einem technischen System nicht mehr Energie rausholen, als du reinsteckst. Thermodynamisch gesehen, ja, auch mit Sonnenenergie nicht, weil die Erde ist ja thermodynamisch abgeschlossen. Und das ist halt auch so ein Thema, ne? Du sagst, aber Solarzellen, die produzieren Energie quasi umsonst, aber die Solarzellen müssen ja produziert werden. Die Leute, die Solarzellen machen, die wohnen in Häusern, die fahren mit ihren Autos dahin, die tanken Sprit, die essen, ihr Essen muss gefüttert werden, wird in den Supermarkt gebracht, die müssen studieren an der Uni und so. Also dieses ganze System, je nachdem, wo du die Grenzen ziehst, braucht ja unheimlich viel Umwelt und unheimlich viel Energie. Und die Kernfrage, oder eigentlich sagt dir die Entropie, es ist gar nicht möglich, dass du da was Positives rausholst. Du musst immer mehr Energie reinstecken, als du rausholst. Und setzt du einen Wirkungsgrad über 1, es wäre ein Perpetuum mobile. Kannst du nicht.
Also, ist doch quasi, Achtung, jetzt kommt die absolute Nerdfrage. Und bevor wir komplett hier in diese Thematik abschweifen, aber die will ich noch fragen. Das wäre doch im Prinzip, und ich habe absolut null Ahnung von Naturwissenschaften und sowas, aber das wäre doch die Kernspaltung, oder? Wenn das klappt, dann hast du doch so ein System, wo du mehr Energie rausholst, als du reinsteckst, ne?
Jein. Weil du hast ja in dem Uran, das Uran hat ja schon relativ viel Power und die ziehst du, die nutzt du ja, die ist aber sehr konzentriert auf wenig Raum. Und da hast du aber halt das Problem der Externalisierung in die Zukunft. Also die Probleme, natürlich ist, bitte schlagt mich nicht, ich will auch kein Kernkraftwerk hier irgendwo haben, aber es ist natürlich eigentlich in Anführungszeichen jetzt aus der Gegenwart betrachtet eine saubere Technologie. Gut, wärmt sich ein bisschen alles drum und dran. Du hast keine Abgase, du hast kein CO2-Problem, du hast kein Transportproblem, du musst nicht aus Russland Öl, du musst nicht aus der Erde Öl irgendwo rauspumpen, kein Erdgas, kein gar nichts. Super gut, aber natürlich sind die Dinger gefährlich, ne? Das haben wir gesehen. Und das Zweite ist natürlich, was machst du mit dem alten Zeug, weil die 50, 100.000 Jahre natürlich radioaktiv sind und egal wo du sie verbuddelst und habe ich übrigens, das steht übrigens in meiner Disso drin, fand ich damals schon faszinierend, was man sich da überlegt hat. Also wie stellst du sicher, dass du in 5000 Jahren die Menschen noch wissen, wo dieses Zeug verbuddelt wurde? Wir schaffen ja noch nicht mal 500 Jahre zu
finden. Das ist eine gute Frage.
Ja. Genau, ja. Was machst du da ein Schild hin und sagst, nicht aufmachen, gefährlich?
Ja. Ja, welches Schild hält 5000 Jahre?
Ja, erstens das, ja. Und hat man bei den Pyramiden gesehen, da stand ja außen drauf, nicht reingehen, Lebensgefahr, dann sind alle rein, natürlich, klar. Dann sind alle gestorben. Heute wegen Pilzsporen, wie man weiß. Aber es hat die Menschen auch nicht abgehalten davon. Ja. Und das sind eigentlich so dann die
Probleme. Das ist ja schon fast philosophisch. Also ich kann mir vorstellen, deine Dissertation, das war bestimmt spannend zu lesen. Genau. Aber trotzdem möchte ich nochmal zurück zur Heldenreise, Mario. Und zwar, weil was mir noch nicht gelungen ist, und ich frage also jetzt einfach mal direkt, normalerweise distilliere ich aus der Geschichte immer irgendwie eine Person und sage, ach guck mal, der. Aber ich würde jetzt mal an der Stelle Punkt machen, wo du gesagt hast, ich habe extern dissertiert und habe dann sozusagen, oder promoviert, und ich habe dann jemanden gewusst, der hatte das und das und das und das. Und die Frage, die ich eigentlich stellen will, eben mit Blick auf die Heldenreise, ist, Menschen gehen ihren Weg eigentlich immer mit Mentoren. Also es gibt selten Menschen, die nicht irgendwelche Mentoren hatten. Und da ich bisher noch keinen gefunden habe in deiner Geschichte und du sehr autonom unterwegs warst, wäre jetzt mal die Frage gezielt danach. Gibt es Mentoren, wo du sagst, dieser Mensch hat mir damals diese entscheidende Perspektive oder Hilfe gegeben, dass ich heute hier bin, wo ich bin?
Ja, also ein sehr wertvoller Mentor war für mich damals mein Professor in Industriebetriebslehre. Der war, anders als man vielleicht das vom Fachlichen her meinen würde, eben auch, daher kommt auch diese Luhmann und diese ganzen Dinge, sehr, sehr breit angelegt. Also nicht nur, dass du sagst, hier klassisch Maschinen, Industriebetriebslehre, sondern tatsächlich auch Systemdenke, Systemanalyse und solche Dinge. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt von dem.
Wie hieß der?
Walter Pfeiffer war das, der ist leider schon verstorben. Mhm. Werner Pfeiffer. Und der hat halt auch immer uns gezeigt und gelernt, hinter die Sachen zu blicken, ne? Und wie man Sachen analytisch anfasst mit Denkmodellen, Fünf-Faktoren-Modell oder so. Ne? Wenn du sagst, ich will irgendwas, damit ich nichts vergesse, ne? Dann kannst du sagen, hier quantitativ, qualitativ, wertmäßig, zeitmäßig und raummäßig. Das sind diese fünf Faktoren und da kannst du eigentlich alle möglichen Fragen reinpacken, hast du nichts vergessen. Einfaches Denkmodell und da haben wir viele solche Dinge, Systemanalyse und so weiter gelernt bei ihm, ne? Um den Schleier des Phänomenologischen wegzuziehen und halt auf den Kern von so einem Ding zu kommen. Und vor allem auch, und es war ja dann so ein Einstiegsthema auch für mich, nach dem Studium das Thema Innovation und Innovationsforschung. Heute sagt man natürlich zu den großen Innovationen Disruption. gab es damals noch nicht, diskontinuierliche Übergänge hieß es damals, also so Disruptionen quasi. Ne?
Und Disruption ist ja für mich, also Innovation bedeutet ja nicht automatisch Disruption. Ne?
Nee, Innovation nicht. Disruption ist ja nur was dann bezogen auf die Tragweite und nicht vorhersehbar. Innovation gibt es ja verschiedene laterale und will ich nicht tiefer eingehen, aber du kannst ja auch sagen, ne, allein wenn du jetzt einen Stift nimmst und schreibst damit und ich nehme den Stift und mache mir Piercing in den Ohren oder einen Zirkel und da stoße ich mir Löcher, das ist eigentlich eine Anwendungsinnovation, ne, indem ich mir mit dem Zirkel da was reinschuss. Das ist eigentlich so normal, was wir tagtäglich sehen. Disruption hat ja dann eigentlich ein etwas breiteres. Da kommen Angriffe aus ganz anderen Bereichen. Analog damals Datenübertragung und die digitale, das war eine Disruption. Ja? Und du siehst dann immer begleitet von, da kommen völlig neue Player. Die alten analogen Modemhersteller, Seixel und wie die alle hießen, die haben das alle verpennt. Und das ist eigentlich immer so bei Disruptionen. Ja? Die verpennen immer alles, Nokia, whatever, immer wenn was wirklich Neues kommt, auch von der anderen Seite, dann verpennen es die Experten in den Unternehmen, weil sie natürlich ihr Wissen erhalten wollen. Also das sind ganz normale Mechanismen. Und da kommen auch neue Player mit auf den Markt, die das dann relativ schnell aufrollen.
Und das glaubst du, dass KI die disruptivste Innovation ist, die es gibt?
Ja, wahrscheinlich schon. Und ich vermute auch, ich will nicht sagen die letzte, aber die halt alle anderen treiben werden. Also das Thema Gesundheit, länger leben und was wir auch immer damit machen wollen, wird eigentlich alles durch KI gelöst. Es sind dann keine menschengetriggerten Disruptionen mehr. Ich glaube, die Disruptionen der Zukunft werden durch KI kommen und insofern die letzte menschengemachte Disruption, die wir wahrscheinlich kriegen. Weil wir können nichts Neues mehr finden, was die Maschine nicht viel schneller und besser machen kann durch Erkennen von Zusammenhängen.
Jetzt habe ich dieses Mentorenthema und das ist eigentlich eine schöne Brücke auch zu dem Punkt, an dem du jetzt bist, so wie ich dich kennengelernt habe vor 15 Jahren, 10 Jahren, sowas um den Dreh, hatte ich zum ersten Mal Kontakt. Ich war übrigens mal Teilnehmer in einem Seminar von dir, weiß ich gar nicht mehr, ob du das noch weißt, in Düsseldorf, war ich mit meinem Kollegen bei dir damals in einem, glaube ich, eins von den ersten SEO-Professional oder wie die hießen, so Experten. Ja, und da fand ich das schon sehr cool, wie du Wissen mit doch auch Humor und Lebensweisheit, so das alles in eine Trommel wirft, da kam sehr viel raus für uns, hat mein Kollege Thorsten Kapke, Größe genau, damals auch gesagt. Aber worauf ich hinaus will ist, jetzt bist du Buchautor, da reden wir auch nochmal gleich drüber, wie du auf die Website Boosting dann kamst, das Buch und dann später das Heft. Die Geschichte kenne ich persönlich, aber für die Gäste natürlich oder für unsere Audience noch interessant. Aber ich will noch eine Sache zu diesem Mentorenthema sagen, weil das in der Heldenreise sehr wichtig ist. Also du hast jetzt den Werner Pfeiffer genannt als Beispiel. Und wenn ich Menschen hier zu Gast habe, die aus der Online-Branche kommen, sind nicht alle, die ich hatte, aber viele waren in der Online-Branche oder sind in der Online-Branche. Und ich frage die, was sind wichtige Mentoren für dich? Dann kommen oft, ich nenne es manchmal schon so scherzhaft, die M&Ms. Das sind nämlich der Mario, also du, und der Marco Young mit der Campix, weil der schon sehr lange am Start ist und weil ich natürlich mit ihm auch oft in Verbindung gebracht wird. Der Podcast wird ja auch über die Campix publiziert. Und empfindest du dich selbst als Professor, ist es ja sowieso so, du hast deine Studenten, da bist du ja per se sozusagen per Order der Mufti schon der Mentor, mehr oder weniger, ja. Aber du bist natürlich erstmal der Lehrende. Aber empfindest du dich auch als Mentor? Nimmst du diese Rolle selbst auch wahr, dass du von anderen Menschen so gesehen wirst? Und wie geht's dir damit?
Ja, glaube ich schon, dass das so ist. Das hat aber einfach damit zu tun, dass ich das Glück hatte, relativ früh das ganze Thema online zu bespielen, vielleicht auch wissenschaftlich und in Vorlesungen zu Zeiten, wo es woanders sowas noch gar nicht gab, Online-Marketing. Ja. Da haben wir das gemacht und in Kombination, dass du mit diesem Wissen natürlich, sagen wir vor 10, 15 Jahren, 20 Jahren, relativ schnell auch was machen konntest, bewegen konntest auf dem Markt, auch Geld verdienen konntest. Ne? Diese tolle Kombination aus diesem Fachwissen, was ja keine Raketenwissenschaft ist, das den jungen Leuten mitzugeben und dann auch zu spüren, was die draus machen. Die haben ja, ich weiß nicht, wie viel Unternehmen da gegründet worden sind, direkt aus meinem Umfeld raus. Und ich habe ja auch viel Kontakt zu Ehemaligen, die dann immer wieder mal sagen, Mensch, die sich auch bedanken und sagen, du hast mich damals auf die Schiene gesetzt online und das war das Beste, was mir passieren konnte und.
Gibt es da irgendwelche prominenten Namen, die du nennen magst oder darfst und so? Also irgendein bekanntes Startup oder sowas?
Naja, also Eology zum Beispiel, das ist ja eine der großen, ne? Weit über 100 Leute mittlerweile. Mit denen haben wir damals diese Google Challenge gemacht, haben die dann gewonnen. Und daraus ist die Gründung entstanden, mit den zwei Gründern nachher. Läuft nach wie vor hervorragend, der Laden. Also,
war ich im Februar als Speaker
auf dem Event. Okay. Damals ja, stimmt, gesehen. Ja. Genau, ja. Und noch eine ganze Menge andere. Dann habe ich bestimmt schon 30, 40 Absolventen, die zu Google gegangen sind. Manche sind schon nicht mehr dort, aber manche sind jetzt seit 15 Jahren schon bei Google dort und mittlerweile auch in guten Positionen dort. Und das sind natürlich alles Leute, wo du weißt, denen hast du helfen können, die hast du auf die Schiene setzen können und diesen letzten Kick geben. Natürlich, wenn einer nicht will oder wenn du ihn zum Jagen tragen musst, kannst du wenig machen. Aber die wirklich hungrig waren, denen konnte man viel helfen. Und da bin ich schon auch ein bisschen stolz drauf, dass das ging. Wohl wissend, dass es halt auch wie immer eine Verkettung von Zufällen ist. Ne? Und nicht, ich bin jetzt so genial, dass ich sowas machen kann, sondern Online-Marketing lag halt da. Ich habe es aufgehoben, früh genug sozusagen, habe mich dann sehr, sehr intensiv natürlich damit beschäftigt, habe das Wissen alles weitergegeben an die Studenten und die haben dann was draus gemacht. Und das ist übrigens auch der Grund für die Professur eigentlich. Das wäre vielleicht schon mal Workshops oder so mit jungen Leuten gemacht hat, der hat es vielleicht auch schon gespürt, dieses geben können, dass du sagst, du hast da Leute, die sitzen vor dir, die hören dir zu, die wollen was lernen von dir und verwenden das dann auch für ihr Leben oder für ihre Karriere oder für den Aufbau eines Lebens sowas oder für ein Berufsfeld. Das gibt dir schon auch eine eigene Befriedigung, ne? Muss man sagen. Also das gibt dir sehr viel zurück. Ja? Mhm. Das ist nicht nur, dass die dann hinterher mal kommen und sagen, Mensch, toll und was da und ich habe dieses und jenes und heute mache ich das oder das, sondern das merkst du ja eigentlich auch schon in den Vorlesungen. Ja? Dass die eine nicht ausgesprochene, aber oft zu spürende Dankbarkeit halt auch da ist. Ne? Und da lebt man und kann man schon sehr viel zehren davon. Weil ich meine, ansonsten ist es an der Hochschule toll, aber nicht so lustig, wie man es sich vielleicht vorstellt. Natürlich auch nicht finanziell, das muss man ja auch mal sagen, weil für das, was du eigentlich an Wissen mit reinschiebst oder reinschieben solltest, zahlt der Staat ja wie immer natürlich ganz furchtbar schlecht. Eigentlich nur, und deswegen ist es ja auch so schwer, akademisch in dem Bereich was zu kriegen, weil du musst ja erstmal jemanden finden, der sagt, ich mache die Passion und verzichte auf einen Teil von dem, was ich in der Praxis verdiene und gehe dann an die Hochschule und bilde da Leute aus, ne? Also insofern, das ist schon was dir sehr viel gibt, auch, muss ich sagen.
Jetzt kam ja dann irgendwann sozusagen, also du bist jetzt Hochschulprofessor und jetzt kam dann irgendwann das Buch, die Website Boosting, vermutlich, ich schätze jetzt, ich interpretiere mal, du hattest so viel Wissen in dir drin und hast gedacht, irgendwie muss das jetzt mal raus und zwar über die Grenzen der Hochschule, ich schreibe einfach mal ein Buch und das war dann Website Boosting?
Genau. Also was mich da umgetrieben hat, dass du das eigentlich ganzheitlich sehen musst, die Webseite. Es nützt nichts, da ein bisschen SEO zu machen, es nützt nichts, vielleicht da ein bisschen AdWords zu machen, so hieß es ja damals, oder die Usability zu verbessern, wenn du nicht genügend Traffic drauf hast oder Newsletter zu machen, wenn der Anmeldeprozess nicht passt und so weiter. Und das war mir immer so ein Herzenswunsch aus der Beratung raus, dass ich gesagt habe, Leute, ne, dieses 80-20 Pareto-Prinzip, ne, mach lieber von den wichtigen Dingen 20-30% und du holst dir 80%, als dass du dir ein Buch über das kaufst. So, dann war
nichts umsetzt.
Da war das Riesenproblem, dass du sagst, wenn du jetzt so ein All-Over-Buch schreibst, wie nennst du das? Ja, Web alles oder so, alles übers Web geht natürlich nicht. Und irgendwann kam mir die Idee Website Boosting und der Verlag dann hat gesagt, nee, das können wir nicht machen, dieses Wort kennt ja niemand und das kriegen wir nicht los und der nix. Und ich habe wirklich 3 Monate lang gekämpft. Ich habe überlegt, ich habe nichts gefunden, natürlich, wenn du es in meinem Kopf besetzt hast. Und ich konnte mich dann durchsetzen, Gott sei Dank. Ja, und dann hieß es halt Website Boosting. Die hatten ja am Anfang übrigens auch nur, die wollten ja nur 300 Exemplare drucken, weil sie gedacht haben, das ist ein spitzes Thema, geht nicht so richtig. Und ich habe mir schon fast Pipi in die Hose gemacht, weil ich gedacht habe, Mensch, wenn das Buch rauskommt, und ich hatte ja den Stefan Keuchel, damals Pressesprecher von Google, mit auf einer Tour in Deutschland, wir waren, haben ein paar Vorträge gehalten, da ist das Buch mit vorgestellt worden und so weiter. Ich dachte dann, wenn die dann alle zu Amazon rennen und das Buch vielleicht kaufen wollen, und dann ist es nicht mehr da und die müssen ein Vierteljahr warten, bis das nachgedruckt ist oder zwei Monate, dann ist es weg. Du hast nur so einen Schuss, ja, so eine Wallung zu machen. Ne? Naja, und dann haben wir auch hin und her, dann haben die damals 1400 Stück gedruckt, aber mit echten Schmerzen im Verlag. Und die waren nach drei Wochen weg, aber sie konnten schneller nachdrucken dann. Ne? Und
eins steht bei mir im Regal in der Agentur.
45.000 Stück, die verkauft worden sind. Und der Verlag sagt, das ist gut, war auch die Zeit natürlich damals. Ne? Heute ging das nicht mehr. Das meistverkaufte Buch im Online-Bereich mit 45, also Fachbuch, ne, mit 45.000 Exemplaren.
Ja, aber jetzt, ohne dir Bauchpinseln zu wollen, ich fand es auch wirklich, es war einfach super interessant zu lesen. Also ich habe es da tatsächlich auch gelesen. Wir hatten dann in der Agentur natürlich die erste, es gab ja nochmal eine zweite Auflage, bin ich da richtig?
Die erste waren, ich hatte vor so 200 Seiten, dann erste Auflage hatte um die 400. Ja. Und dann haben wir gesagt, machen wir ein Update nach anderthalb Jahren. Und dann hatte ich die Idee, ich mache 400 Seiten halt, mache ein Update draußen, dann sind es fast 800 geworden.
Genau, das haben wir auch in der Agentur, das ist natürlich schon echt ein Schinken. Ne? Also.
Da war ja auch der Punkt, als sie kam und sagte, die Auflage, habe ich gesagt, nee, mache ich nicht mehr.
Ja. Das war wahrscheinlich die Geburtsstunde des Magazins, oder?
Genau, ja. Mhm. Weil ja halt auch damals dann schon das Rad sich immer ein bisschen schneller gedreht hat. Und du hast halt, du weißt ja selber, da machst du von AdWords damals einen Screenshot und sagst, da kannst du das und das machen. Mhm. Und nach zwei Monaten, drei Monaten, wenn sich einer das Buch kauft, dann stimmt es schon nicht mehr. Oder irgendein Tool, was du hattest, damals gab es ja, kannst du dich erinnern, immer noch so Tools, ja, wie von Markus Tober noch, weiß ich nicht mehr, wie hieß das, Link, bla bla und so, ne? So kostenlose, ne? Tolle Sachen, die dann irgendwann verschwunden sind. Ja, und dann habe ich gesagt, das ist schwierig, ich will nicht jedes Jahr ein neues Buch dann machen. Und dann kamen natürlich auch die Leute, ich habe bestimmt über 100 Mails bekommen von Erstbuchauflagenkäufern, die dann sagen, sie würden gerne die zweite Auflage, aber sie haben ja die erste schon und ob ich nicht per PDF das Delta schicken kann, sozusagen ein Update, damit sie das nicht kaufen müssen und so weiter.
Krass.
Ja, und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr, dann also dritte Auflage nicht mehr. Und dann kam er von Hamburg zurück von der Exkursion und mit einem Kollegen, der aus der Verlagswelt kam. Und dann haben wir, weißt du, so wie im Bus hast du ja viel Zeit. Und da haben wir da uns ein bisschen unterhalten und gesagt, eigentlich müssten wir eine Zeitschrift machen. Und dann war eigentlich schon die Idee im Kopf. Ne? Mhm. Dann haben wir mit ein paar Verlagen gesprochen, die haben alle abgewunken, haben gesagt, das ist viel zu spitz als Thema, funktioniert nicht. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir einen eigenen Verlag. Ja, und ja, so ist das Ding dann entstanden. Da haben wir gesagt, Mensch, einmal im Monat ist zu kurz, das kriege ich nicht auf die Reihe, weil es ja nebenbei laufen muss. Mhm. Vierteljahr ist vielleicht ein bisschen zu wenig und dann haben wir uns für diesen zweimonatigen Dings entschieden damals. Ja.
Der, glaube ich, immer noch ganz gut ist, oder? Weil ich sag mal, die Sachen, die bei euch als Update drinstehen, die sind zumindest nicht so alt, dass man denkt, oh Gott, ja, ist ja komplett schon wieder durch, sondern da sind oft noch Sachen, gerade so in den News am Anfang lese ich Dinge, bei denen ich wirklich denke, okay, das wusste ich jetzt noch nicht.
Ne? Ja, versuche ich mal halt so rauszupicken und zu sagen, nicht das, was halt natürlich online durchs Dorf getrieben wird, ne? Dass man ein paar Sachen sagt, die so beside sind.
Aber also erstmal sind wir in der Agentur natürlich auch treue Abonnenten und wie gesagt, ich darf ja auch ein bisschen dazu beitragen, aber grundsätzlich nochmal was zu der Innovationsgeschwindigkeit, wie sich das auch verändert hat, wollte ich mal sagen, gerade jetzt mit auch KI. Ich habe morgen einen großen Vortrag beim Kunden vor der Geschäftsleitung und wir haben den vorbereitet in der Arbeitsgruppe und ich habe den jetzt gestern und heute zweimal geändert, weil gerade was KI angeht, sich so viel, also da ist es nicht mehr, du redest nicht mehr über 8 Wochen, ja, dass ein Buch nicht mehr aktuell ist, sondern du redest im Prinzip über 8 Tage.
Ja, ja, genau.
Also das ist schon Wahnsinn.
Es ist dramatisch und wenn du mal 2 Tage keine Zeit hast, deine News und dein Newsfeed zu lesen, dann kommen plötzlich wieder Sachen, wo Leute wie selbstverständlich mit Begriffen um sich schmeißen, wo du sagst, was? Was mit mir habe ich Pech beim Denken oder bin ich irgendwie kognitiv zu früh abgebogen? Was ist da los? Da muss ich erst wieder gucken, stell's fest, ist seit 2 Tagen raus. Erst, ne? Oder seit einer Woche vielleicht, je nachdem, wenn du mal im Urlaub bist. Also momentan haben wir schon eine sehr, sehr hohe Schlagzahl. Ja, das ist
ja, das stimmt.
Nie weniger werden.
Mario, bevor wir jetzt auf die Zielgeraden kommen, eine Sache muss ich noch erwähnen. Die ist signifikant für dich. Ich weiß nicht, ob du schon eine Ahnung hast, um was es geht. Ich saß in Salzburg. Ich dachte mir so, ach, guck mal, Karl Kratz, das ist immer gut, das kannst du immer gucken. Und dann hielt Karl einen Vortrag, der ein bisschen irgendwie komisch war für seine Verhältnisse. So, man merkte so an einer Stelle irgendwie, also er holte dann Leute aus dem Publikum. Also worauf ich hinaus will ist, es war ein sehr schön inszenierter, grandios umgesetzter Heiratsantrag vor großer Bühne. Wie kam es dazu? Wer hatte die Idee?
Ja,
Und ja, erzähl doch nochmal.
die Idee hatte ich. Ich habe natürlich überlegt, was kann man machen und dass es halt auch was Besonderes ist. Und ich kannte ja die Vorträge vom Karl und Karl hat immer gezeigt, fand ich auch mal ganz spannend, macht dynamische Website. Also jemand kommt auf eine Webseite, Lebensversicherung, weißt du, der eine will seine Familie absichern und der andere will Geld sparen, whatever. So. Und wenn der jetzt in dem Block Familie ein bisschen länger bleibt und er rollt dann runter, kriegt dann eine andere Call to Action dynamisch verpasst, als der, der im Kapitalaufbaubereich länger verweilt. Und so hat er das immer erklärt und da hat er davor, um da, Karl hat ja immer sehr schöne Eye-Opener gemacht, hat er immer Folgendes gemacht, er hat so eine kleine Box, wo du klassisch ja so ein Verlobungsring drin hast, hat er immer dabei und da ging er immer zu einer Teilnehmerin, irgendwo in der ersten oder zweiten Reihe und hat gesagt, magst du mich heiraten? Ja, und
Ja.
dann hat die immer gesagt, nee.
Nee.
Ja, so, und dann hat er zwei, drei Sätze gesagt, ist er wieder hin, sagt er, magst du mich jetzt heiraten? Und dann hat die wieder Nein gesagt und hat er nochmal gefragt und sie sagt wieder Nein. Und dann geht er halt hin und sagt, wollen wir nachher vielleicht zusammen Kaffee trinken? Wie schaut's aus? Und dann hat die Ja gesagt, meistens. Ja, so. Und da bin ich auf die Idee gekommen und gesagt, Mensch, das wäre doch eine coole Idee auf der Konferenz, wenn der Karl kommt. Karl weiß natürlich Bescheid. Kommt zu meiner noch nicht Verlobten und macht sozusagen das und probiert es bei ihr aus. Und wenn sie dann sagt nein, dann sage ich, Karl, das machst du jetzt schon seit Jahren, dieses Spielchen, und nie funktioniert es. Und ich zeige dir jetzt mal, wie das richtig geht. Das war so die Idee. Dazu war aber das Problem, dass der Karl keine Vorträge mehr halten wollte.
Kurze
Ja.
Zwischenfrage: Hattest du null Zweifel, dass ein Nein kommt?
Ja, null Zweifel. Ja, das ist immer, man kann ja dann hinterher auf Social
Okay.
Media, wie kann man die arme Frau so unter Druck setzen? Ich war mir zu 100% sicher, klar, sonst machst du sowas nicht. Ja, da ging es eigentlich eher, also dass das mal passiert, war völlig, völlig logisch. Nur halt Zeitpunkt und, ne, und Raum war noch offen als solches. Und da war ich mir zu 100% sicher. Also, um Gottes Willen, sowas macht man nicht. Ne? Aber naja, einige haben da wieder Fetthaar in der Suppe gefunden. Naja, jedenfalls Karl hat er gesagt, er macht keine Vorträge mehr. Da hat er so eine Pause eingelegt, so eine kreative. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, Karl, pass auf, habe ihm das Setup erzählt. Er hat gesagt, ich brauche dich. Und du kennst Karl. Karl sagt, mache ich, bin ich da. So, dann habe ich angerufen in Salzburg ja, und habe mit den Kollegen gesprochen und habe
Grüße an Olli und
mit
Uschi.
Olli und gesagt, pass auf, Olli, ich habe was vor, was hältst du davon? Und der war natürlich total begeistert. So, und dann ging es seinen Gang, dreiviertel Jahr vorher mit Vorlauf haben wir das alles geplant und gemacht und getan und so weiter. So, und dann kam natürlich das Thema Pandemie. Ja, das war ja dann sozusagen im Nachpandemie, wir hatten ja noch Masken auf nach dem ersten Ding und was auch lustig war, die Uschi und
Olli,
der Olli, die
Oliver.
haben mir dann erzählt hinterher, sie hätten die Konferenz eigentlich abgesagt. Ja, das war auf der Kippe gestanden. Und tatsächlich ist ja an dem Sonntag nach der Konferenz kam ja ein Lockdown, ja, wenn du
Genau.
dich erinnerst. Und sie wollten es eigentlich absagen.
Es war noch relativ, also relativ für die
Ja.
OMX, relativ wenig Leute. Ich glaube, 300,
Ja.
400 so um
Genau,
den Dreh, ne?
wurde auch dann übertragen. Das gut, hat er auch 2 Wochen
Genau.
vorher entschieden, er überträgt das Ganze live, was lustig war dann natürlich. Ja, das war alles nicht geplant. Und sie waren zusammengesessen, haben gesagt: Pass auf, das wird zu heiß, wir sagen es ab. Und dann sagt die Uschi: Mensch, das mit dem Mario, das kriegen wir nie mehr. Ja, und das war tatsächlich das Zünglein an der Waage, dass sie gesagt haben: Komm, wir ziehen es durch. Das heißt, dass es die OMX da tatsächlich vor Ort gab, war tatsächlich die Planung von diesem Ding. Ja, die Techniker wussten Bescheid, alle wussten Bescheid, das war alles
Crazy.
abgetaktet. Und haben gesagt, das können wir nicht absagen. Das war lustig, ja.
Wahnsinn, ja, eine tolle Geschichte. Ich war live dabei, das war Das war Gänsehaut und ich mag ja Gänsehaut, wie die meisten von euch wissen. Ja, Mario, jetzt sind wir an der Zielgeraden. Es war toll, es war viel zu kurz. Also wir könnten, glaube ich, zwei oder drei solche. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Ich mag das, wenn du erzählst, ja, weil da merkt man einfach auch die Expertise und die Geschichten, die du einfach auch sehr eloquent erzählen kannst. Trotzdem habe ich jetzt meine Abschlussfragen, leider. Frage Nummer 1. Gibt es irgendwas, was ich nicht gefragt habe, wozu du aber gern noch was sagen möchtest?
Eigentlich nix, nee.
Okay. Ich muss ja auch nicht.
Nee, wisst ihr nicht. Wir haben über so viel so viel überlegt und ausgeholt. Wir haben eigentlich wahrscheinlich viel zu viel geredet.
Nee. Ja. Zu viel gibt's hier nicht. Die Leute, die diesen Podcast hören, wissen, wir haben immer eine gute Laufzeit. Meistens wird das auf zweimal oder dreimal gehört. Nächste Frage, wenn du.
Vielleicht eine Frage, wenn ich sage, was mir Sorge macht. Hast du nicht gefragt, ne?
Also, was macht dir denn Sorge?
Was mich tatsächlich umtreibt, ist so das ganze Thema, was kommt mit KI, ne? Soziale, demokratischer Unfrieden, ne? Durch KI in allen Facetten. Nicht nur, dass wir Arbeitsplätze verlieren, wir verlieren unsere Privatsphäre. Jetzt haben wir ja gerade die Amleihen in Frankfurt, die zeichnen jetzt alles auf, alle Vermögenswerte von allen EU-Bürgern und so weiter. Dann kommt irgendwann das digitale Geld. Junge Leute stehen ja total auf digitales Geld. Wir werden transparent, das wird alles zentral zusammengefasst und gespeichert. Wir verlieren, wir kriegen Fake News. Wir wissen nicht mehr, was wir glauben sollen, in Bild und Ton. Ja, also der Verlust von Trust. Also welchen News kannst du noch glauben? Also das wird wahrscheinlich, also sagen wir so, hat das Zeug einen Keil, in soziale Systeme zu treiben, bis hin zu demokratischen Problemen, die wir da kriegen. Ein bisschen sieht man es ja schon in den USA zum Teil, dass sowas schnell gehen kann. Ja? Und da mache ich mir schon etwas Sorgen, weil natürlich viele das immer wegschieben und sagen, ja, und KI, und das hatten wir doch immer, das Argument in der Vergangenheit bei Landflucht und wenn das Auto kam. Und da werden immer 1000 Sachen aufgezählt. Und die Leute vergessen aber immer, damals hatten wir, auch wenn du das Auto guckst, es hat 40 Jahre gedauert, bis sich das Auto durchgesetzt hat. Landflucht waren, glaube ich, 80 Jahre, also waren 3 Generationen. Beim Auto waren es 2 Generationen. Ne? Und jetzt, wenn du sagst, ja, was machst du denn mit den ganzen Rechtsanwälten?
Selbst Computer, 50 Steuerberatern
und so weiter. Die sind teilweise 40, 45, 50. Und die kannst du nicht irgendwo an die Kasse setzen. Und vielleicht gibt es auch keine Kassen mehr. Weil man sagt, ja, muss man umschulen und Programmierer brauchen wir natürlich auch nicht mehr. Also da haben wir wieder dieses Plan B. Wir haben natürlich keinen Plan B für dieses Thema. Und da laufen wir vielleicht in eine Sache rein, die sich nicht mehr stoppen lässt und die böse werden kann. Jetzt nicht, weil die KI uns umbringt oder irgendwie sowas, sondern weil wir einfach untereinander uns möglicherweise heillos zerstreiten. Weiß ich nicht. Das sind Sachen, die mir Sorgen machen. Tatsächlich.
Okay. Gut, da jetzt über Lösungsansätze zu denken, wird tatsächlich zu weit führen, aber kann ich absolut nachvollziehen, was du sagst. Es geht so ein Stückchen in Orwell, ja, Big Brother is watching you und ein bisschen Matrix und alles das, was man so als Angstszenarien im Kopf hat, das kann natürlich passieren. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch unfassbar viele Chancen. Du hast ja Medizin erwähnt.
Ja, klar.
Medizinische Diagnose und so weiter, das ist schon toll, was da gehen wird in Zukunft und
hast du aber auch so ein Thema. Lass uns mal alle 130 Jahre alt werden. Wer zahlt das? Ich meine, wenn wir älter werden, gehen wir mit 100 in Rente oder mit 120, was ist mit dem Übergang? Ne? Also das ist schön, ich würde mir das auch wünschen, aber wenn du das weiter denkst, Überbevölkerung alles, was ist, dann fahren die Leute halt nicht 60 Jahre Auto oder 70, egal jetzt ob E-Auto, sondern dann vielleicht 100 oder ich weiß es nicht. Ne? Gut, wird sich auch verändern, aber
verstehe ich die Sorge.
Wird sich einiges tun, denke ich.
Die nächste Frage, die vorletzte Frage passt ganz gut dazu. Die lautet nämlich, wenn du eine Sache auf der Welt sofort verändern könntest, du machst heute Abend die Augen zu, wünschst dir das und morgen früh ist es auf der Welt anders. Was wäre neu oder anders?
Ich würde den Neid abschaffen. Oder vielleicht noch besser den Dunning-Kruger-Effekt. Wer leichter glaubt, wird schwerer klug. Dunning-Kruger, für die, die es nicht wissen, die haben eigentlich wissenschaftlich nachgewiesen, dass, ich sag's mal platt, je dümmer Menschen sind, für umso schlauer halten sie sich und je schlauer Menschen sind, für umso unwissender halten sie sich. Deswegen kannst du mit einem, der wenig weiß, nicht diskutieren, weil er nicht weiß, dass er wenig weiß. Das versteht er nicht in seiner Welt. Und Leider, ich habe, da findest du kein Mittel, ne, wie du das umgehen kannst. Aber das behindert relativ viel, glaube ich, dieses, ne, wer leichter glaubt, wird schwerer klug. Ja, also wenn du nicht weißt, dass du noch große Lücken hast, dann füllst du die auch nicht. Das behindert, glaube ich, ziemlich viel. Und wenn das alles nicht geht, dann würde ich die Birkenpollen abschaffen.
Okay, einigen wir uns auf die Birkenpollen. Letzte Frage, mein Lieber. Erstmal vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat, also ich fand es unfassbar interessant und ich könnte dir stundenlang zuhören. Ich sag das ja schon. Letzte Frage, hast du eine Empfehlung für einen Gast? Gibt es irgendjemand, wo du sagst, der Mensch, der hat eine Vita, die müssten sich die anderen mal anhören?
Ja. Markus Tandler? Mhm. Würde ich auf die Liste setzen. Der hat viel zu erzählen, ist ein Seher-Urgestein aus der ersten, ja, von den ersten Tagen. Wir waren in München zusammengesessen im Ritterkeller. Noch mit, da gab es in Deutschland, glaube ich, 8 oder 9 Seos erst. Mhm. Ja, heiße Zeit.
Und der aus der Epoche fällt mir immer auch noch Stefan Fischerländer ein.
Auch, ja.
Grüße,
ja, ja.
Grüße gehen raus, ganz netter Typ. Ne? Und,
oder ja, wenn du kriegen könntest, John Müller wäre schon auch mal spannend. Ne? Wie ist der da hingekommen? Ja. Was ist das für ein Typ? Und vielleicht auch, wie ist es so, bei Google zu arbeiten? Also nicht jetzt, ja, wie funktioniert der Algorithmus platt, ne? Aber ja, so mal da ein bisschen Einblick zu kriegen, ohne jetzt Betriebsgeheimnisse zu erfahren. Aber das würde, glaube ich, viele Leute interessieren. Wie ist es tatsächlich dort?
Ja, mit John Müller habe ich tatsächlich eine lustige Geschichte. Salzburg wieder Grüße an Oliver und Uschi. Der war irgendwann mal, also der ist ja öfter schon auch da mal aufgetaucht. Ne? Ja, ja. Und ehrlicherweise, ich kannte den null. Also ich habe da zwar das Konterfei bei dir in der Zeitung immer gesehen, aber ich habe den an dem Tag nicht zugeordnet. Der hat sich auch ein bisschen verändert. Und auf jeden Fall, da sind ja, wenn man im unteren Bereich früher in dieser Brandbox war, waren unten so Sofas aufgestellt. Ja. Und dann habe ich mir irgendwo so ein Stück Kuchen mitgenommen und dachte, ah, jetzt setze ich mal da hin und setze mich aufs Sofa und da saß einer. Und dann habe ich mit dem geplaudert und wir haben uns nett unterhalten und hinterher sagt einer, Mensch, woher kennst du John Müller? Hab dich ja da so unterhalten. Und ich dachte so, ah, okay, der war das. Ja. Und seitdem habe ich mit dem, ich habe sogar seine private Mailadresse und so weiter. Also habe ich, ja, ich habe jetzt keinen großen Kontakt mit ihm, aber wir haben damals mal nett zusammen Kaffee getrunken. Ne? Ja. Also fand ich irgendwie lustig. Gut, Mario, dann würde ich sagen, vielen Dank, wenn du nichts mehr hast. Ich bin sehr froh, dass du mein Gast warst. Ich hoffe, wir sehen uns spätestens, habe ich heute erfahren, beim OMT wieder. Da bin ich Gast und du hältst die Keynote. Also insofern spätestens im September sehen wir uns wieder. Ja, dann vielen lieben Dank, dass du hier warst und bis bald mal wieder.
Kann ich nur zurückgeben, Wolfgang. Also es ist eine sehr, sehr, sehr angenehme Atmosphäre, die du da schaffst. Man fühlt sich wohl. Und mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Also wir können das jede Woche machen.
Themen hätten wir bestimmt, ja.
Kann nur zurückgeben, ein wunderbar, gut durchdachter und sehr menschlicher und sehr warmer Podcast.
Danke ich dir. Dankeschön. Mach's gut. Ciao.